Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Die geilsten Arbeiten, die ich gemacht habe, waren einfach so 5 Minuten Byproducts. Ja. Und die habe ich nicht geplant gehabt. Und das wurmt mich auch total, dass ich das nicht kontrollieren kann. Also es wär geil, das kontrollieren zu können, so gute Einfälle zu haben, inspirierend, Inspiration zu finden, ja. Sofort.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe ZuhörerInnen der NBE, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung. Heute habe ich einen Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich irgendwo im Internet, vermutlich auf Instagram, vielleicht aber auch in einem Text, das weiß ich nicht mehr so genau, einfach sofort Fan war, weil ich einfach sofort einen Zugang zu den Dingen gefunden habe, den sie gemacht hat und da irgendwie, wenn man es jetzt ganz esoterisch formulieren wollen würde, eine Verbindung gespürt habe, die auf jeden Fall sehr nah an meinem Kunstverständnis und meinem Humorverständnis, die beide sehr gerne gleichermaßen gekitzelt werden, verortet zu sein scheint. Aber sie ist nicht nur eine tolle Künstlerin, eine tolle Performance-Künstlerin, eine Malerin und was sie sonst noch alles macht, sondern auch eine von Deutschlands wahrscheinlich wichtigsten Take That und Kelly Family Fans, wie ich aus einer ihrer Insta-Stories lesen durfte. Und ich freue mich tierisch, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Sophia Süßmilch.
Hallo.
Hallo Sophia. Ich habe einmal du hast diese Insta-Reihe gemacht, die hieß Crisis as a Chance.
Ja,
die ist ja dann auch von der Stiftung
Anne-Frank-Stiftung
ausgespielt worden, sozusagen, auf YouTube. Und da gab es so ein kurzes, wie es alles so kurze Videos, wie so, so Insta-Stories, und da gab es ein kurzes, wo du deine 2 Take-That-CDs. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt so zur Pandemiezeit so ein bisschen in deinen alten Jugendzimmer oder in deinen alten Jugendsachen wühlst und dann solche Schätze wiederfindest.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Ich war auf jeden Fall unglaublicher Take That Fan. Also ich war tatsächlich auch auf einem Konzert, da hatten sie aber den Imagewechsel schon. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann so Mark geschrien habe, ne? Du hast dann den Namen geschrien, den du verliebt warst und so. Genau, und meine Mutter stand neben mir und hat so zugeguckt und dann war mir das ein bisschen peinlich. Und ich hatte aber auch so eine Videokassette und habe mir die immer und immer und immer wieder
angeschaut. War das dieses Konzert?
Nee, das war so ein, keine Ahnung, da sind sie auch beim Inder-Essen und so. Ah ja, okay. Das ist irgendein Video. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist alles so lange her inzwischen.
Ich hatte mal so eine Videokassette von einem Konzert von denen, wo sie Smells Like Teen Spirit gecovert haben.
Oh, geil.
Und das war ganz unangenehm.
War es unangenehm?
Ja,
es
ist richtig
echt?
Unangenehm. Ja, wenn Gary Smells Like Teen Spirit singt.
Naja, es gibt ja dieses geile Smells Like Teen Spirit Cover von Patti Smith. Kennst du das?
Ja.
Das ist wunderschön. Deshalb dachte ich kurz so, okay, vielleicht haben die das geil gemacht, ja. Aber nee.
Nee, weil Gary singt, with the lights out.
Ah, ja, versucht ja, es dann ja, halt ja, ja,
Gary-artig
okay, ja.
zu singen.
Gary.
Aber Mark war dein großer Liebling, oder?
Mark, genau, und Robbie hat sich ja dann getrennt und dann weiß ich noch, dass wir in der Schule geredet haben, so, der wird schon sehen, dass es jetzt vorbei ist mit seiner Karriere und so. Und es war immer noch so, wenn dann Leute Robbie Williams Fans waren und dann war ich so, innerlich ist bei mir immer noch so, I know the true story, breaks your heart, he betrayed us, genau, take that, Wahnsinn.
Hast du dann das Solo-Album von Mark auch gehört?
Nein,
das war gar nicht so schlecht, das war ein bisschen Indie-rockig. So.
Du, ich war ja auch nicht wirklich Musik interessiert, das war ja irgendwie, wann war ich ein Fan? So, 4. Klasse, mit 10 ging das los, ne, 11, 12. Und mit 13 war ich dann schon Punk, glaube ich. Ja. Da war dann schon so Nasenringe und Glatze rasiert und es ging dann ganz schnell, der Bruch.
Du hast dir eine Glatze rasiert?
Ja, ich glaube so, da war ich 12 oder knapp 13, ja, habe ich mir eine Glatze rasiert dann.
Ach, krass.
Mhm.
Und dann in so ein bisschen in München groß geworden, dann in so ein vornehmes Münchner Gymnasium am nächsten Morgen mit Glatze rein.
Nee, gar nicht. Ich bin auf dem Land aufgewachsen tatsächlich.
Ah, ja.
Mhm. Und bin dann mit Glatze ins Dorfener Gymnasium
noch besser
marschiert. Genau. Und alle dachten irgendwie, ich wäre ein Junge, also nicht in der Schule dann, aber so Leute, die mich so gesehen haben und so, genau. Ja, da bin ich reinmarschiert.
Aber ich meine, nach einer Woche gab es dann irgendein anderes Thema. Da war es dann nicht mehr so aufregend für alle, oder?
Mit Glatze meinst du?
Ja.
Ich hatte davor auch so Dreadlocks und so. Ich glaube, so aufregend war das dann gar nicht. Verstehe. Ich kann mich nur dran erinnern, also ich weiß auch nicht, warum ich das dann gemacht habe. Es war, glaube ich, auch so ein Impulsding. Ich hatte so Dreads und wollte die wegmachen, ne? Ständig hatte diese hässliche Zahnspange im Mund. Und
gut,
so.
Bei Dreads gibt's nicht viele Möglichkeiten, die loszuwerden.
Ja, genau. Auskämmen oder Glatze, genau. Und dann war halt das so, okay, Haare ab. War auf jeden Fall alles sehr experimentierfreudig, bevor ich mich tätowieren konnte, sozusagen mit 12, 13.
Ja, verstehe.
Gingen nur die Haare zum Rumexperimentieren. Genau.
Ja, stimmt. Ich hatte mit 14, 15 habe ich mir immer so, ich hatte super lange Haare, ja, und habe mir die dann so flechten lassen von meiner Mutter, so zum Dutt, oder hatte so Affenschaukeln.
Oh, wow.
Und bin so in die Schule gegangen morgens, weil das so, das war so die Zeit der Chili Peppers, da war das, aha, so cool, das so mit den langen Haaren zu machen. Irgendwie.
Ah, da war ich noch, wann waren das? 97?
Boah, Chili, ja, wahrscheinlich, Peps, irgendwie soweit.
Das war auch mal im Jugendzentrum, die Chili Peppers, oh Gott. Ja, da muss man immer, die Jungs sagen, hey, tu mal die Chili Peps ein. Ich erinnere mich dran im Jugendzentrum. Hey, die Chili Peps.
Die Chili Peps.
Genau.
Aber du bist ja dann, du hast ja dann in München Abitur gemacht.
Mhm. Ich habe die Schule dann erst abgebrochen und dann bin ich wieder angefangen und dann wieder abgebrochen und angefangen. Und irgendwann hatte ich mein Abitur nach 15 Jahren in München, genau. Ja. Also ich bin mit 16 dann nach München gezogen. Ich hatte einen Freund, der war so älter.
Ja.
Und dann wollte ich nach München ziehen. Und dann bin ich 2000 nach München gezogen und bin dort auch vom Gymnasium dann gegangen eben und habe da Abi gemacht, ja.
Ja.
Und dann trotzdem Kunst studiert. Ja.
Ja. Aber du hast ja erst, habe ich gelesen, du hast ja erst spanische Philologie oder dich da eingeschrieben oder so.
Ja, ich war eingeschrieben. Ich schreibe auch manchmal in Lebensläufe, dass ich Physik studiert habe oder dass ich irgendwas mit Astronomie gemacht habe. Genau, ich war da tatsächlich nur eingeschrieben. Ja. Ich spreche kein Spanisch leider.
Gab es einen Grund, warum du dich da eingeschrieben hast? Nur studieren? Oder hast du wirklich kurz den Impuls, dass du gedacht hast, das könnte interessant sein?
Nee, hatte ich nicht. Also es war echt immer so, okay, einschreiben, damit man das Kindergeld weiterkriegt.
Ja.
Ich bin nicht einmal hingegangen und habe dann irgendwie gearbeitet und Mappe gemacht und dann halt ein Jahr später nach dem Abi Kunst studiert,
ja.
Wann
hattest du denn den Entschluss gefasst oder dir überlegt, Kunst zu studieren? Wann wusstest du, dass du irgendwas machen willst, wo es darum geht, Kunst zu kreieren, also dich irgendwie so auszudrücken? Weil ich bin total neidisch auf jeden, auf jede Person, die sich entscheidet, Künstlerin zu werden, weil ich das eigentlich, glaube ich, auch voll gerne geworden wäre. Was ich immer versuche zu kapieren, ist der Moment, wo man das wagt oder wo man sagt, das muss es jetzt sein.
Naja, aber du bist ja auch Künstler, oder? Also ich meine, das ist ja so eine, ich glaube, das ist halt irgendwie so eine Typfrage und was man dann irgendwie angeht, ist irgendwie wieder so eine andere Sache.
Ja.
John Lennon hat doch irgend so ein Bonbon rausgelassen von wegen so, gib mir alles und ich quetsche dir einen Ton raus. Also gib mir, egal was du mir gibst, ich quetsche dir einen Ton raus, I'm an artist, so.
Ja.
Das ist natürlich, ich bin nicht John Lennon. wann der Entschluss gefallen ist, also ich hatte tatsächlich während dem Abi so ein Löschblatt, wo ich alle möglichen Sachen, die ich machen könnte im Leben, aufgeschrieben habe. Ich hatte ja diese Pause quasi, 12. Klasse abgebrochen und dann irgendwie gekellnert und feiern gegangen und Rikscha gefahren, alles Mögliche.
Mhm.
Und dann wollte ich unbedingt Abi machen. Also ich wollte mir das beweisen, dass ich nicht zu blöd bin. Das war der einzige Grund. Und dann hatte ich auch so ein super Einser-Abi.
Ja.
Es war einfach nur, ich wollte mir das beweisen. Und dieses mit dem Kunstding, dieser ältere Freund, den ich hatte, irgendwie, der hat immer so geschwärmt von so Frauen, die Künstlerinnen sind. Und ich fand auch so Niki de Saint-Phalle, als ich dann jünger war, da, weißt du, in Toskana auch diese, ja, Tarotkarten, fand ich irgendwie toll. Und irgendwie hatte ich dann immer schon so mit 15, 16 das Gefühl, dass so Künstlerin sein ist the highest state of being.
Ja.
Weißt du?
Ja, also das kann ich total nachvollziehen.
Ja, dass man so irgendwie so frei ist und da halt alles machen kann, was man will, das natürlich überhaupt nicht stimmt.
Ja.
Und das Wagen ist ja, das kommt dann halt viel später so, ne? Alle, die anfangen, Kunst zu studieren. Also ich hatte auch keinen Druck vom Elternhaus, ne? So meine Mutter fand alles toll, was ich mache, oder hätte alles toll gefunden. Und hat mir da einfach, ich konnte machen, was ich will. Es war so naheliegend einfach, ja, Kunst zu studieren. Das war immer das Naheliegendste. Ich bewerbe mich auf der Kunstakademie. Irgendwie so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstandes auch.
Weil du quasi schon immer so, du hast jetzt auch erzählt von deinen Haareskapaden, ja, und so, weil du immer schon so ein Freigeist, wie man so schön sagt, warst.
Das weiß ich nicht. Ich glaube vielleicht, ich hatte vor den anderen Sachen, die es so im Leben gibt, irgendwie auch so Angst, weil sie so eine definitive Entscheidung von mir abverlangen.
Mhm.
Und ich glaube, ich entscheide mich auch nicht so gern.
Mhm.
Deshalb auch dieses, ich arbeite, mache da ein bisschen was auf der Bühne und dann male ich wieder und so.
Mhm.
Ich glaube, das ist das. Und tatsächlich war es auch noch so ein Punkt, so, ich konnte mir nicht vorstellen, nach dem Abi dann wieder so eine Schreinerausbildung dann so früh aufzustehen und dann da halt irgendwie hinzugehen.
Ja.
Sowas, wo ich so fremdbestimmt diszipliniert bin, das fällt mir tatsächlich sehr schwer.
Ja.
Sozusagen aus dem heraus, aus meinen Defiziten heraus, hat sich das dann vielleicht ergeben, dass ich dachte, da passe ich am besten rein oder so. Ja, ist doch echt ein bisschen manchmal so,
ja, wahrscheinlich,
so, oder?
Na klar.
Dass man denkt, okay, die denken halt nicht, wo passe ich denn da rein? Und dann das mit dem Entscheiden. Ich meine, ich habe dann auch noch Kunsttherapie studiert danach, weil 2015, da lief das irgendwie nicht sofort. Mhm. Irgendwoher muss man Geld kriegen. Dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Ja. Dann habe ich das noch studiert und habe es dann ganz am Ende, ich habe es echt 2 Jahre durchgezogen. Das war hardcore. Und ganz am Ende habe ich es aber hingeschmissen. Und das war eine Entscheidung. Das war dann die Entscheidung, okay, you try. Aber es ist immer so, manchmal läuft es dann so voll super und dann plötzlich wieder denkst du so, fuck, so, was mache ich jetzt, wenn jetzt nichts mehr verkauft wird oder was kommt als nächstes oder so. Also ich finde es schon immer noch ein großes Wagnis und beneide tatsächlich KollegInnen, die irgendwie irgendwas haben, wo sie vernünftig Geld verdienen können. Ich kann, also ich kann ja nichts in dem Sinne, weißt du. Was mich natürlich auch, also dadurch, dass ich jetzt keine Schreinerin-Ausbildung gemacht habe oder sowas, ich kann halt dann nur das. Also ich kann nur Sophia Süßmilch sein und dann muss ich da halt irgendwie auch alles reingeben.
Also wenn du jetzt sagst, dass du KollegInnen beneidest, die irgendwie da noch eine andere Möglichkeit daraus schöpfen können oder einen anderen Zugang haben, macht dir das Angst, dass du quasi nur Sophia Süßmilch sein kannst?
Klar, sonst wäre es ja nicht schön. Naja, also es ist halt manchmal so, wenn ich mir denke, okay, was ist jetzt einfach, wenn es finanziell so knapp wird, was machst du denn dann? Dann denke ich mir so, whatever, dann gehe ich halt keinen an. Oder dann gehe ich halt irgendeinen Job machen. Meine Mutter hat renoviert Wohnungen und hat aber auch eine Putzfirma. Und ich habe halt einfach jahrelang Treppenhäuser geputzt. Und das ist okay, dann hörst du Podcasts und dann putzt du halt Treppenhäuser so. Hauptsache, ich habe meinen Kopf bei mir und kann irgendwie weiter arbeiten in meinem Kopf. Na. Ja.
Und sorgt das dafür, dass du, bist du so, ich vermute es nicht, aber ich frage es trotzdem mal, bist du so sparsam? Kannst du so Geld so zurücklegen und irgendwie so sagen so, ja komm hier für schlechte Zeiten und so?
Also look at my shoes. Tatsächlich lerne ich es, habe ich es gelernt, ja. Die schlechten Zeiten sind, ich kaufe mir dann ein Haus in Italien, was aber dann oft auch die schlechte Zeit ist, die Reserve, ne? Aber so im Hinblick darauf, dass ich weiß, wofür sparsam sein, imaginär ist mein Erspartes halt für mein Haus, was hoffentlich bald kommt.
Ja, verstehe. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den ätzendsten Part schon mal weg.
Dieses Großwerden, bis ich so bin.
Nee, ja, vor allem dieses so, Kind, du musst davon irgendwas leben. Wovon willst du denn leben? Und
nein,
so.
Das ist ja Reality. Also das ist ja das Krasseste. Ja. Ich glaube, sonst wären ja viel mehr Leute KünstlerInnen und würden halt sowas nachgehen, wenn man nicht.
Wahrscheinlich, irgendwie. Ja, das stimmt. Obwohl, man weiß es immer nicht. Also es ist ja, ich finde das immer so faszinierend, wenn man Leute erlebt, die keine großen Berührungspunkte mit Kunst haben, die jetzt irgendwie auch nicht ins Museum gehen oder so, wenn man die mal irgendwo erlebt oder erleben kann oder so und sei es in Kommentarspalten im Internet oder so, die dann irgendwie schreiben so, ach, das kann ich aber auch und so, wo man halt so jedes Mal denkt so, ja, hast du aber nicht gemacht.
Also, ja, hast du nicht gemacht, so, genau. Aber kannst du auch. Ich bin ja immer, ich missioniere immer ganz fleißig, dass ich sage, alle Leute sollen malen, so, wenn Leute irgendwelche persönlichen Krisen haben, denke ich mir so, ja, mal, das ist irgendwie gut so für alle. Ja. Maybe not, maybe.
Also ich finde, für mich ist so das Spannende an der Kunst oder was so mein Zugang zu Kunst sind so Ideen. Ich liebe halt Ideen total. Und ich kann mich darüber beömmeln oder ich kann das aufregend finden oder was weiß ich was. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Andy Warhol, wo so ganz viele Leute, ich kenne, die Augen verdrehen, weil sie sagen, das ist so wirklich die safest bet, die es gibt. Aber ich finde halt so Arbeiten von dem spannend, die ich nicht kenne. Also wenn ich irgendwas von dem finde, was ich noch nicht kenne, finde ich das meistens gut. So diese Time Capsules und sowas, wo der dann so random Sachen zusammengepackt und dann weggepackt hat und so, die ich nicht checke und das finde ich so voll geil. Ne? Oder ein Künstler, den ich irgendwann mal für mich entdeckt habe, den ich ganz toll finde und der mich auch so ein bisschen an dich erinnert oder an deine Arbeiten erinnert, von dem ich übrigens auch mal eine tolle große Ausstellung im Haus der Kunst in München gesehen habe, ist Paul McCarthy. Den lieb ich total.
Ja, ich auch.
Den finde ich mega, aber ich finde den auch mega witzig so. Ja, ne? Voll. Ich kann mich total wegschmeißen, wenn ich Ausstellung von dem sehe oder arbeiten. Und der wird aber immer so ernst genommen. Ich finde, und das ist ja sowieso etwas, was man im Kunstbetrieb immer wieder bemerkt oder beobachtet, dass Sachen viel zu ernst genommen werden oder auch Kunst viel zu ernst genommen wird. Das ist doch völlig bescheuert, dass da Humor immer so eine untergeordnete Rolle oder fast manchmal sogar so ein bisschen so, das ist doch nicht lustig. Also weißt du so, dass man so konsterniert Humor für was Schlechteres hält oder so.
Ja, ich habe ja in München eine Anekdote dazu. Ich habe ja eine Performance gemacht als mein Diplom. Und zwar ist die Performance Fettecke. Du kennst die Anekdote mit Josef Beuys, ja?
Ja, ja.
Genau. Und ich habe mich von meiner Mutter in der Ecke einfetten lassen mit Butter. Oder
und dann war auch so drüber gesprüht, Fettecke, das habe ich.
Ja, das war in Wien, da habe ich das vorher schon mal gemacht. Ja. Auf jeden Fall habe ich es in München auch gemacht und war einfach nur eine Fettecke mit so einem Atemröhrchen. Und dann ging so eine Jury rum, die so Preise verteilten zum Diplom. Ja. Und dann sagte mir nachher dann eine von diesen Frauen in der Jury, ja, wir hätten ihnen ja gerne was ihren Preis gegeben, aber dann haben sie was gesagt in der Butte und das hat die ganze Ernsthaftigkeit und Atmosphäre zerstört. Und ich dachte mir so, hä, das ist ein Slapstick, was ich da mache. Also es war so überhaupt kein Verständnis, München eh, schwierig, was so humorvolle Sachen angeht auf jeden Fall in der Kunst. Ja, aber Paul McCartney, was ich an dem auch gerne mag, ist dieser Dirty-Aspekt.
Ja, klar.
Also der hat sowas total Gründiges, wo du denkst, boah, das sind echt so die tiefsten Sachen des Geistes. Diese Nasen, diese Masken immer und dann Ketchup und rumschmieren. Ja. Naja, obviously mag ich das gerne, ja.
Also hast du damals diese Haus der Kunst-Ausstellung auch gesehen?
Das war, I'm not sure. Ich weiß, dass der da draußen lauter so Blumen hatte. Ja, ne? Genau, so
da hat er innen drin so ein Fort aufgebaut, wo der auch so eine Performance im englischen Garten gemacht hat, wo er dann in dieses Fort irgendwie so eingeritten ist.
Das habe
so.
Ich nicht gesehen, nee. Ja. Ich war nur, ich habe den kennengelernt, ich war 2006, 2007 war das auf Klassenreise in New York mit unserem Professor Stefan Huber und dann hat er uns diese East Coast Künstler gezeigt und ich war natürlich hin und weg irgendwie auch von Mike Kelly und so, weil es irgendwie natürlich auch so ne grindige Stofftiere aufhängen, das liegt mir viel näher als so ewig lang an so einem Piece zu arbeiten, monatelang, so was Schnelleres, Rotzigeres, ja.
Ich habe, als ich damals, das war so schön, als ich in dieser Paul McCartney-Ausstellung war, da waren auch so Kunststudenten, die hatten so T-Shirts an, wo drauf stand, bitte sprechen Sie mich an, also damit die Leute sich austauschen konnten über das, was sie da sehen, mit Leuten, die vielleicht auch ein bisschen Background liefern können und so. Mhm. Und dann habe ich mich mit einer unterhalten, die da irgendwie war und die hat dann so erzählt, vor ein paar Tagen ist so eine ältere Frau, so eine ältere Dame durchs Haus der Kunst gelaufen, durch die Paul McCartney-Ausstellung. Und hat wirklich so, ist so ganz blass geworden, von Raum zu Raum immer blasser und wirklich auch so zitternd und hat dann am Schluss wirklich sich so Tränen weggewischt und hat geweint, so in dieser Ausstellung.
Weil sie das so ergriffen hat.
Ja, weil sie es irgendwie auch so hart wohl fand und so. Und dann geht die zu ihr hin und hat so mit ihr gesprochen und gesagt, ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was ist denn? Wollen Sie irgendwie darüber reden und so? Und dann hat die wirklich gesagt, also, das hätte ich nie gedacht, dass der Paul McCartney mal sowas macht.
Oh, wow. Yeah, McCartney.
Das ist, glaube ich, echt hart, wenn du glaubst, dass das alles von Paul McCartney ist.
Ja, eh nicht schlecht, zweites Standbein.
Ja. Das ist natürlich jemand, den ich auch so in den Arbeiten von dir so irgendwie wieder entdecke oder wieder gefühlt habe, so diesen Paul McCartney-Ansatz. Gerade auch in diesen Butterbergen oder überhaupt in diesen Bergen, in denen du verschwindest. Es gibt ja auch mit deinem Partner zusammen, habt ihr auch diese Performance gemacht, wo ihr in so einem Paketklebebandberg sitzt.
Ja.
Nur eure Gesichter gucken raus und ihr singt euch gegenseitig Liebeslieder vor oder Refrains von
Liebe. Genau,
von
das heißt Liebe, dieses klebrige Wort. Ja. Ein Herbert Grönemeyer-Zitat, den ich ja sehr, sehr liebe. Genau, da dachten wir singen einfach ganz schrecklich um diese Verkörperung und diese Popsongs möglichst schlecht. Singen wir uns diese Liebeslieder vor. Er singt tatsächlich Sportfreunde Stiller auch, was dann wirklich...
Ja, das ist wirklich hart.
Die härteste, ja, Wahnsinn. Das war auch wirklich, da saß ich auch wirklich drin, dass ich mir so, fuck, Sportfreunde Stiller. Naja, genau, ja, Berge sind immer so... Ich war gestern wieder in der Metro, weil ich ein Shooting vorbereite, gerade für morgen, und habe Oktopus gekauft. Und dann sind da immer so Senfeimer und Mayo-Eimer und so. Und mir geht wirklich so das Herz auf, weil ich mir gleich so die Vorstellung habe, okay, so alles einkaufen und drüber und rein damit, genau. Ja.
Ich finde das ja interessant bei den Sachen, die du machst. Also es geht ja viel um Körper, also es geht vor allem um deinen Körper, aber es ist ja auch so ein grundsätzliches Gucken auf Körper oder Wahrnehmen von Körpern, das da in vielen Arbeiten von dir passiert und so stattfindet und so. Du machst ja auch sehr viel nackt. Es gibt also sehr viele Arbeiten, die einfach nackt sind. Also ich muss sagen, und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine seltsame Ansichtssache ist, aber ich selber finde Nacktsein wahnsinnig witzig. Ich bin nicht so gerne, ich mag es gar nicht so FKK oder Sauna, so, das ist mir unangenehm, weil ich da irgendwie mich so vergleiche oder so, aber ich finde Nacktsein total witzig. Ich laufe einfach gerne nackt durch die Wohnung und so, weil ich es einfach witzig finde.
Ja, ich finde auch, dass der Körper so lustige Sachen machen kann und das, wenn du meinst, es geht so um Körper und Nacktsein, ich empfinde das ja gar nicht so. Und ich habe gestern mit einer telefoniert, also ich habe diese Woche zwei so Fotoshootings wieder, morgen und Samstag. Und dann habe ich mit einer telefoniert, wo ich gesagt habe, und dann möchte ich, dass du dich auf mich draufsetzt und wir machen das und das. Und dann irgendwann habe ich gesagt, dir ist schon klar, dass das alles nackt ist. Und sie so, ja. Weil für mich ist das so völlig klar, dass ich alles da nackt mache. Das ist für mich halt so der natural state of being in den Arbeiten. Und wenn ich halt alles andere wäre, dann für mich verkleidet oder so. Ich glaube, manchen ist das dann nicht ganz so klar, dass das halt irgendwie alles nackt stattfindet bei mir. Aber für mich geht's nicht um Nacktheit, für mich geht's ums Nicht-Angezogen-Sein in diesen Arbeiten. Und das so mit witzig, ich glaube, das kommt bei mir darüber, diesen Humor dann sozusagen im Körper zu finden. Ich habe ja auch unglaublich viele Body-Issues, da habe ich wie alle Frauen, die irgendwie sozialisiert werden. Ja. Und das halt nicht mehr ernst zu nehmen und halt zu schauen, was der Körper macht. Und dann erst recht irgendwie komische Bewegungen und so zu machen. Das ist halt einfach eine unglaubliche Befreiung. Und nackt rumlaufen ist auch eine unglaubliche Befreiung. Ich hatte so, als ich angefangen habe zu studieren, am meisten Angst davor, einfach nackt vor so Leuten zu stehen, so Performance zu machen. Ja. Und dann wollte ich das aber unbedingt ausprobieren. Ja. So, und man gewöhnt sich halt so voll dran. Ne? Mittlerweile bei Shootings ziehe ich mich aus und ich hoffe, dass mein Okay-Sein einfach damit ausstrahlt auf die anderen, die mitmachen, dass sie sich einfach auch schnell wohlfühlen. Also, dass es halt eine Experience wird auf eine Art oder so. Ja. Nackt miteinander rumzulaufen und so Quatsch zu machen. Weil darum geht's mir eigentlich. Ich meine, die Fotos sind halt irgendwie so ein Byproduct und schon der Anlass des Ganzen. Aber im Endeffekt sind dieses Fotomachen immer, okay, wir besorgen Zeugs und dann treffen wir uns mit verschiedenen Konstellationen und machen halt irgendwie was. Ja. Und danach fühlt man sich einfach irgendwie so wahnsinnig gut. Ja, that's why I do it.
Ich überlege dann ganz oft, ob ich das auch könnte. So, ich hab schon ganz oft überlegt, ob ich irgendwie, wie ich so zu meiner eigenen Nacktheit stehe, sozusagen. Also auch wenn ich so deine Arbeiten mir angucke und so und dann auch dann manchmal überlege, hätte ich da jetzt so mitmachen können oder so. Und ich ganz oft lustigerweise, die erste Hürde, an der ich so hängen bleibe, ist so, dass ich Angst hätte, dass ich da aus irgendeinem Grund, vielleicht aus Nervosität, vielleicht aber auch aus Aufregung oder sonst was, eine Erektion hätte.
Ja.
Und das dann so, und dass mir das so super unangenehm wäre.
Ja, aber dann ist es kurz unangenehm und dann gehen wir irgendwie alle ganz damit um irgendwie und dann geht die Erektion auch wieder. Oder vielleicht macht man ein gutes Foto und hängt irgendwas am Pimmel auf oder so, wenn der eh steht. Und dann muss halt dann die Situation so nutzen. Ja. Aber ja, ich hatte auch schon so Shootings, wo ich dann mit mehreren Leuten und dann furzt man aus Versehen und dann, aber das ist irgendwie auch egal dann. Ich finde es irgendwie, durch Situationen durchgehen, vor denen ich Angst habe und die dann peinlich sind und dann verliert es das und irgendwie wächst man doch dann daran. Findest du nicht so, durch Peinlichkeiten durchgehen?
Ja, na klar, also bestimmt.
Also ich finde es schrecklich, aber mich interessieren Peinlichkeiten dann gleichzeitig total
na
irgendwie.
Klar.
So dieses Gefühl, dieses Unangenehme, diese Scham, sich anzuschauen und wie die funktioniert und was die mit mir macht und wie die um sich greift und wie ich die nicht mich von der benutzen lassen will oder so. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, dass ich mir denke, so fick dich, ich schäme mich halt nicht. Ja.
Aber
darf man
ja,
fick dich sagen, ja?
Ja, unbedingt, okay, cool. Bitte darum. Aber wenn man andere Leute sagen hört, dass sie sich von der Scham nicht unterdrücken lassen wollen, dass sie sagen wollen, fick dich, ich lasse mir das nicht aufoktroyieren, hat man dann nicht oft das Gefühl, dass, also das ist so ein bisschen fake it till you make it, also weil man sich das selber auch erstmal nicht glaubt, wenn man das sagt, weil es ja einfach erstmal nur gesagt ist, weil man hat diese Scham, die haben wir ja alle irgendwie mitbekommen und abbekommen. Also ich finde Scham auch wahnsinnig interessant. Mhm. Ich finde die zum Beispiel auch einen wahnsinnig tollen Kink. Und da ist ja wieder in eine ganz andere Richtung. Da ist die plötzlich ganz interessant und aufregend und sexy und so. Aber ich finde die so im, sagen wir mal, im Alltag oder in der Arbeit oder sonst wo, wenn die so unangenehm ist, man versucht ja doch immer, unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen.
Ja, aber fake it till you make it ist ja irgendwie so, ist ja erwachsen werden oder so. Man tut einfach irgendwann so, okay, ah, jetzt muss ich souverän damit umgehen, mit der und der und der Situation. Ja. So. Vielleicht bin ich auch einfach da noch nicht reingewachsen in dieses Erwachsensein, weil ich irgendwie keine Kinder habe.
Das sorgt nicht automatisch
echt,
für
also. Nee, nicht automatisch, aber ich finde schon, dass plötzlich sowas anders im Fokus steht, dass man halt irgendwie so zack, zack, zack funktionieren muss. Also das ist so ein ganz krasse, bei Leuten sowas hervorwirft. Und ich habe manchmal mit allem so das Gefühl, und klar erzählt man sich das dann irgendwie erstmal so. Ja. Und ich bin ja eine Meisterin in Übersprungshandlungen und irgendwas überspielen, was mir unangenehm sein könnte und so, damit bloß das Gegenüber sich wohlfühlt und so. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich muss es trotzdem irgendwie genau solche Situationen machen. Ich habe jetzt auch eine Volksbühne, mache ich jetzt richtig auf der Bühne was und für mich ist das ja so schon krass einfach. Also ich habe ja schon so soziophobe Tendenzen und so einfach ein bisschen angstgestört dann auch mit Leuten, aber ich will das nicht. Und dann erzähle ich mir das und dann mache ich das halt 20 Mal und dann wird's immer mehr natural und dann bin ich vielleicht mehr zu dem geworden, was für eine Fantasie ich über mich selbst habe oder so, weißt du, wie die Sophia Süß mich denn funktioniert. Ja.
Aber das finde ich interessant, dass du sozusagen so eine Soziophobie hast und dann ausgerechnet auch noch quasi den Weg der Künstlerin wählst, die sich ja quasi immer zur Bewertung stellen muss und immer irgendwie durch Ausstellungen, durch Arbeiten, durch was auch immer, sich an so einen andauernden sozialen Bewertungsraster hingibt. Sozusagen.
Ja, das ist schon anstrengend. Das ist schon einfach recht anstrengend. Aber es ist ja auch so schön, weißt du, ich lerne irgendwie einfach echt tolle Leute kennen mit diesem Künstlerin-Sein. In ganz verschiedenen Ebenen. So, jetzt irgendwie lerne ich dich in a way kennen. Weißt du, es ist einfach so wunderschön. Und dann muss ich halt dann da irgendwie damit umgehen, dass das so ist. Und so eine Grundangst oder Scham oder was weiß ich da ist. Ich muss natürlich trotzdem irgendwie schauen, dass ich die Grenzen der anderen Leute irgendwie respektiere. Aber irgendwie geht's bei Kunst machen ja immer irgendwie auf eine Art auch um Grenzen.
Ja.
Ich mache das vielleicht dann dezidierter oder für die Leute mehr obvious, weil ich habe keine Klamotten an. Für mich ist das schon so, bei mir geht es ja um was anderes.
Ja.
Ist ja wie so ein Tool einfach, weißt du, so ich habe den Körper und dann let's go. Weil er mir halt das Naheliegendste ist einfach, weil es mich stresst. Ist es okay, wenn ich meine Metro oder im Baumarkt fahren muss? Aber wie gesagt.
Metro ist schon cool.
Ja, Metro ist geil. Baumarkt ist auch geil. Aber so halt so ewige Vorbereitungen für Dinge. Klar. Das mag ich nicht. Und mein Körper muss ich halt nicht groß preparen.
Ja. Aber wenn du sagst, dass du die Grenzen der anderen beachten musst, meinst du das mit den Arbeiten, die du machst, dass du da auch die Grenzen der Zuschauer beachten musst? Oder?
Nee. Nee. Mm-mm, das nicht.
Machst du ja auch nicht.
Also nee, mach ich auch nicht. Nee. Aber bei den Leuten, die mitwirken, also das ist mir wichtig, dass da nichts passiert sozusagen.
Wie zum Beispiel deine Mutter, die macht ja auch manchmal.
Ja, meine Mutter ist cool. Meine Mutter will irgendwie keine Fische in den Mund nehmen oder sowas, aber die macht das halt nach ihrem Gefühl und sonst ist die ist so cool mit sich. I love it. Also mit ihr zu arbeiten, da stehst du wirklich neben ihr und hast das Gefühl so, okay, Atomkraftwerk neben mir, so die strahlt aus. Das ist einfach ein Körper, 5 Kinder hat die gekriegt und ist einfach so da. So she doesn't care über irgendwelche Schönheitsideale oder so.
Glaubst du das auch, Entschuldigung, dass ich da kurz einhake, aber ich habe, das fand ich sehr faszinierend, ich habe gelesen, dass deine Mutter in den 80ern so Osho-mäßig unterwegs war. Das war ja ein Riesen-Movement in den 80ern. Die haben in Köln alleine 2 der besten Diskos betrieben damals. Sauber the Buddha hießen die. Und alle haben diese Diskos geliebt. Die wurden dann die große und die kleine Buggy genannt.
Aha.
Und das war so witzig, weil alle sind da hingegangen. Da war die beste Musik, da war die beste Stimmung, da gab es die besten Drinks. Aber immer um Mitternacht wurde dann die Tanzfläche leergeräumt. Dann kamen die ganzen Bugbahn-Leute und haben da so einen Tanz aufgeführt.
Aha.
Und dann musste man in 5 Minuten gucken und dann war wieder normaler Disco-Betrieb.
Und war das geil? Also warst du da oder warst du
zu
jung?
Nee, da war ich noch ein bisschen zu jung. Meine Geschwister, ich habe 3 ältere Geschwister, die sind immer da hingegangen. Und die haben gesagt, es ist der beste Disco in ganz Köln.
Ja, also das kann ich mir auch vorstellen, weil die natürlich irgendwie eine andere, weil da geht's auch wieder um Scham, ne? Oder anders so zu sich finden und zu dem eigenen Körper und dem eigenen Sein.
Ja.
Da stehen, das stelle ich mir auch interessant vor. Schade, dass das nicht mehr gibt.
Ja, das stimmt. Also es gab noch in Hamburg, es gab in allen Großstädten Buggies, also Sauber the Buddha hießen die irgendwie immer diese Diskos. Ich war mal in Hamburg in einer tatsächlich mit 17, 18, da war dann Nichtraucher-Disco.
Mhm.
Das haben die ganz oft gemacht. Das haben die dann auch hier in Berlin, war nämlich eine, die war gegenüber von der Schaubühne da, wo Lars Eidinger immer spielt. Da ist so ein Hof und da war die Berliner Sauber the Buddha.
Mhm.
Und da war dann auch Nichtraucher-Disco. Und es war halt so witzig, weil alle vor der Tür standen und geraucht haben und dann wieder reingegangen sind und zum Rauchen alle wieder draußen standen. Die hatten Mut, die Diskos. Also es war schon interessant, dass so eine Vereinigung sozusagen Clubs machen kann, die auch funktionieren, weil die ja trotzdem weltlich sind. Also weil es ja eben nicht, da lief ja nicht den ganzen Abend Sita-Musik oder so, sondern da lief halt einfach geile Tanzmusik und dann gab es halt zwischendurch nicht mehr eine Performance irgendwie so. Schon ganz schlau eigentlich.
Ja, die 80er, das war bestimmt geil da irgendwie.
Hat dir deine Mutter mal so ein bisschen was erzählt, so aus ihrer Osho-Zeit, wie es da?
Bestimmt öfter mal so von irgendwelchen Meditationen auf einem Bein und so. Ich weiß nur, dass sie halt einfach die Schule abgebrochen hat, so in der 8. Klasse und sich dann irgendwie dem so zugewandt gefühlt hat.
Ja.
Sie hat auch heute noch so ihre Holzkette mit Osho drin.
Ja.
Meine Schwester hat sich dafür mal interessiert. Und dann hatten wir diese Bücher zu Hause von ihm, wo die dann auch so in Ekstase sind, so nackt, ne?
Ja.
Und die Frau mit den Achselhaaren, das hat mich unheimlich beeindruckt, diese Bücher. Aber meine Mama war dann nicht mehr so, die ist dann da ausgetreten sozusagen, als sie mit mir schwanger war. Ja.
Ja.
Genau.
Aber dann hast du ja da vielleicht auch ein bisschen was von den Ideen her, wenn du sagst, dass du da irgendwie diese Bhagwan-Bücher dir angeguckt hast und so.
Ja, so die Female Energy auf jeden Fall, glaube ich. So. Wir hatten auch so ein Buch zu Hause, wo es um Geburten ging, auch Sex, und da war wirklich eine Frau beim Gesicht beim Orgasmus abgebildet.
Ah, ja.
Und das fand ich mega krass, weil die so schmerzverzerrt war und die Mama musste mir dann erklären, was das ist und so. Also vielleicht ein bisschen grenzwertig. Also sowas gab es halt bei uns zu Hause.
Das finde ich super interessant. Also ist, ich glaube, dass so, also wir hatten so eine Bücherwand, jetzt nicht so riesengroß, aber wir hatten ein größeres Bücherregal. Das war meinen Eltern wichtig, dass die Bücher irgendwie auch zu sehen sind und so. Und ich habe auch als Kind schon wahnsinnig gerne in diesen ganzen Büchern geblättert und alles Mögliche. Also vor allem, ich fand auch, glaube ich, immer Bücher gut, die eben nicht für Kinder waren. Ich konnte mir auch stundenlang, wir hatten so ein Möbelbaubuch zum Beispiel, wie unsere Regale. Dieses Regal müsste man mal bauen und so. So habe ich da so stundenlang durchgeblättert oder irgendwelche Strickbücher oder, aber dann eben auch so Bildbände von unterschiedlichsten Dingen irgendwie. Also ich kann das total nachvollziehen, dass einen das als Kind so mega fasziniert, da so durchzublättern.
Total, auch die Verbotenen waren es, die waren so ein bisschen weiter oben. Ne? Ja. Und Dykes, genau, und diesen Dykes-Buch. Und das war krass, halt diese Zeichnungen. Das hittet dich ja auch genauso so, also für mich war das ja auch Reality irgendwie, so Kinder, die sich gegenseitig Messer in den Rücken stechen und so. Das war wirklich eine harte Nummer. Ja. Das lag auch bei uns zu Hause rum. Aber natürlich bin ich glühender Dykes-Fan.
Ja, natürlich.
Genau. Also ja, so Bücher, die rum, das hat mich schon einfach auf jeden Fall stark geprägt. Und ich habe die Bilder noch so krass im Kopf, ne?
Ja.
Von diesen Büchern.
Genau. Ja. Das habe ich auch. Wir hatten so ein Buch von, es gab so ein Pantomimentheater, die hießen die Mummenschanz? Ich glaube, die hießen Mummenschanz, wenn
ja,
ich alles täusche.
Ja, aus der Schweiz, ne?
Ja, das kann sein, genau. Die aber immer nur mit so Formen, die Figuren waren immer nur so Formen und so. Und da hatten wir irgendwie so ein Buch von. Es gab in Köln damals ein riesengroßes Pantomimentheater, eines der wichtigsten in Europa irgendwie, weil das von einem der großen Pantomimen der Welt gegründet wurde und so. Und da sind die mal aufgetreten, da waren, glaube ich, meine Eltern mal und haben dann dieses Buch von der Aufführung mitgebracht. Und ich habe das stundenlang geblättert, weil das so eine, das finde ich so krass. Also gerade als Kind spürt man das, wenn Dinge so eine, ja, fast so eine Evil-Energie haben. Also so eine, es gibt manchmal so Bücher und Bilder, die haben was super Unheimliches und sowas, was eigentlich nicht gut ist. Und als Kind zieht einen das magisch an und man geht da total drin auf irgendwie.
Also man hat auch das Gefühl, dass das so Geheimnisse sind, die man eigentlich nicht wissen darf und so. Ja, und deshalb mag ich auch Kunst, die sich genauso irgendwie um sowas bisschen rumbewegt, auch wenn ich solche Sachen nicht selber oft hinkriege, die sich genau um so eine Düsterkeit auch letztendlich drehen und dieses Wissen wollen, was dann da ist. Wir hatten auch ein Buch zu Hause, das mussten wir tatsächlich dann wegtun, weil meine Schwester so Angst davor hatte, dass sie nicht mehr dran vorbeigehen wollte. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Irgendein Kinderbuch, irgendwas ganz Gruseliges.
Ich kann mich auch erinnern, dass meine Frau Maria, die hatten auf Video, ich weiß gar nicht mehr, ob es Labyrinth war oder irgendein ähnlicher Film, wo es auch so einen super Evil-Typen gibt und sie hat dann ihren Vater als Kind gezwungen, das zu löschen. Sie hat sich neben ihm gestellt, hat gesagt, lösch jetzt die Videokassette.
Ich will dann
nicht,
ist es
das
weg.
Rumliegt, so.
Ah, Labyrinth, das ist mit David Bowie, genau. Gell? Oh, den habe ich auch sehr geliebt, den Film. Geil. Ach, Nostalgie, Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Du hast gerade eben schon von deiner Diplomarbeit erzählt und ich habe auch auf deinem Instagram-Account gibt es ja auch so ein, also übrigens, ich erkläre es mal kurz für die ZuhörerInnen, unsere GästInnen dürfen sich ja immer wünschen, was sie gern für Snacks haben wollen. Du wolltest gerne Torte, deswegen hat Wenzel uns Torte besorgt. Wenzel, was ist das für eine Torte?
Schokoschock,
eine Schokoschock-Torte für uns.
Ist geil, Wenzel, danke. Ich musste jetzt kurz ein bisschen essen. Das war
ja,
so.
Na unbedingt. Mm. Und damit sich unsere Gäste auch immer wohlfühlen, stellen wir ihnen immer ein Bild hin von Menschen, die wir glauben, die sie irgendwie kennen, mögen, inspirieren, was auch immer. Bei dir habe ich sehr lange überlegt und recherchiert und bin dann immer hin und her gerissen gewesen. Ich hatte ganz am Anfang gedacht, ich stelle dir Boys hin. Mhm. Dann habe ich aber eine Insta-Story, wo du bei so einer Performance mitgemacht hast, gesehen, wo du geschrieben hast, irgendwie Fuck Boys, irgendwie Boys Horror. Mhm. Aber wegen dieser Fettecken-Nummer habe ich eben, also du arbeitest dich ja schon sehr an Boys ab.
Boys als Symbolfigur für das deutsche Kunstverständnis, so, dass der so eine Überfigur ist und dieses Genie-Begriff und so. Ja. Das ist das Abarbeiten daran, dann nehme ich ihn nur als Figur her.
Na, verstehe.
So an so einem männlichen der rotzt irgendeinem, schreibt zwei Zeilen und dann ist es so total überhöht, ne? An diese Überhöhung, das nervt mich halt.
Glaubst du nicht, dass Beuys zum Beispiel einer dieser Fälle ist, der so fundamental falsch verstanden wird im öffentlichen Diskurs irgendwie so?
Ja, Beuys erinnert mich jetzt so an so Querdenkerkunst, weißt du, so ESO-Kunst, die so Fett und Filz und dann ist hier so eine Magie drin und dann singen wir ein bisschen. Es kommt nicht von mir, irgendwer anders hat das gesagt, Beuys ist Querdenkerkunst, aber das trifft halt irgendwie so auf den Nagel. Ich weiß nicht, falsch verstanden. Wird nicht alles irgendwie falsch verstanden? Also wie meinst du, inwiefern falsch verstanden?
Ja, also die eine Sache, die wir bei Beuys ja, und davon hatten wir es heute schon, die eine Sache, die auf die man bei Beuys natürlich immer wieder trifft, ist, oh, ein Block Fett in die Ecke stellen, da kann ich auch. Ach so. So, ne? Das ist ja erstmal etwas, was ja sich durch die komplette Arbeit von Beuys zieht, diesen Vorbehalt seinen Arbeiten gegenüber. Und dann auch, ich habe erst ganz spät Beuys verstanden, weil ich glaube, dass es bei dem auch viel daran liegt, wie der überhaupt ausgestellt wird, wie der kuratiert wird, wie der in den Raum gestellt wird. Mein Bruder zum Beispiel, der hat mal eine Zeit lang in London gearbeitet, musste dann immer wieder so pendeln und dann hatte der halt Zeit in London, ist ja irgendwie so in die Tate Modern gegangen oder so, wo es ja auch so eine Beuys-Ecke im Grunde genommen gibt. Und da hat er gesagt, in der Tate Modern, da hat er das erste Mal kapiert, wie das überhaupt gemeint ist, weil da der Raum so perfekt darauf abgestimmt ist, sozusagen.
Ja, man muss gut komponieren mit ihm. Ja. Es erinnert mich dann auch trotzdem immer irgendwie an Design. Ja, weil es halt irgendwie hat sowas einfach sehr Designiges. Aber Räume sind auf jeden Fall wichtig bei Beuys. Und falsch verstanden, ich meine, dieses, das kann ich auch, das haftet doch allem an, weil halt Menschen nicht verstehen, was Kunst ist und dass halt Handwerklichkeit und Kunst, also der gerade verstorbene Achternbusch, ja, hat gesagt, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Kontern. Hat er das so gesagt? Ich glaube, und genau, und dem kann ich mich nur anschließen. Also dieses Verständnis von, das kann ich auch, ja, dann, also du musst dich halt mit Dingen auseinandersetzen, bis du sie verstehst. So, ja. Das ist halt leider so. Ja. Es ist leider so, dass nicht alle Kunst für alle ist. Auch wenn ich es schön finde, wenn Kunstvermittlung stattfindet und man schafft Leuten Zugang zu was zu gewähren, was einfach so krass bereichernd ist. Aber das sind halt so blöde Kommentare. Also wenn ich lernen will, wie man naturrealistisch malt, so dann mache ich das. Aber ich will das halt nicht, weil es geht darum nicht.
Ja. Ich glaube, dass bei vielen quasi schon, na, oder sagen wir mal, nehmen wir mal an, dass Leute, die so grundsätzlich Kunst interessiert sind, die dann ins Museum gehen, da ist dann eben irgendwie eine Fettecke oder was auch immer, die gucken sich das dann an und dann kommt natürlich auch so dieses, ja, was soll mir das jetzt sagen? Keine Ahnung und so. Also da findet ja dann auch keine, und das finde ich übrigens auch okay. Also da findet dann keine tiefere Beschäftigung mit der Arbeit statt. Also weil, ne, diese ganze Beuys Flugzeugabsturz,
so,
mit
diese
Fett
ganze,
eingerieben,
ja, diese ganze Querdenker-Nummer von Beuys, meinst du?
Genau. Also das, wenn man das alles nicht weiß, sozusagen, und sich das einfach nur anguckt und sich dann versucht, eine Meinung zu bilden. Gibt es natürlich so Kunst wie eben solche Installationen von Beuys, wo das halt in die Hose gehen muss, weil das halt für sich gar nicht spricht, ja, also in den allermeisten Fällen.
Und das ist halt ein Job der Kunstvermittlung und auch Job der einzelnen BetrachterInnen, die sagen, okay, will ich das verstehen oder will ich das nicht verstehen? Die Leute fühlen sich ja zum einen dann blöd, also das ist ja immer dieses Grundding, so ich fühle mich blöd, weil ich verstehe es nicht. Vielleicht gibt's aber auch gar nichts zu verstehen und die anderen sind die Deppen so. Ja. Und die Wahrheit liegt natürlich jetzt irgendwie zwischendrin so, oder wir sind alle Deppen, ich weiß es nicht. Man muss einfach den Leuten das dann vielleicht auch lassen, dass sie halt so reagieren wollen drauf. Ja. Also das ist ja auch eine Form von an sich reiben.
Genau,
so.
Ja, absolut.
Das ist bescheuert und da stehe ich nicht drauf. Und to be honest, wenn ich irgendwie, ich bin auch so eine Ausstellungsgeherin, ich gehe auch ganz oft durch und bin so, ja, ja, nein, nein, ja, nein, ja, so. Also halt, dass ich so ein Bauchgefühl zu was habe. Was natürlich habe ich irgendwie ein breiteres Wissen als andere, weil ich mich damit beschäftige, ist mein Beruf und so weiter. Aber ich bin auch total oft voll oberflächlich und gehe da durch und werde der Person, die es geschaffen hat oder den Leuten, die sich was dabei gedacht haben, überhaupt nicht gerecht. Ja. So, weil ich finde, die Wahrnehmung ist auch, man hat nicht so eine hohe Aufnahmefähigkeit, I don't, vielleicht andere. Also ich kann mir halt eigentlich irgendwie dann ein, zwei, drei Arbeiten anschauen und ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, mich damit auseinandersetzen und dann war es das aber auch wieder, sonst wird es mir auch zu viel, so. Ja. Weil ich finde, Kunst ballert schon auf eine Art auch. Nicht so arg wie Musik oder Film, also dass du so ein overwhelming Ding schnell hast, aber es tut's auch und das checkt man dann irgendwie nicht und irgendwie geht man dann raus und ist so, wow.
So muss Kunst ja vielleicht auch funktionieren. Also, dass die, also ein Beispiel ist, ich gehe mit meinem besten Freund immer zur Documenta. Waren wir irgendwie dreimal da und wir verabreden uns dann immer so richtig. Er lebt in München, ich lebe immer irgendwo anders und zur Documenta treffen wir uns dann in Kassel und dann machen wir so zwei, drei Tage und dann gehen wir tagsüber, gucken wir uns alles an, abends trinken wir uns irgendwie einen an und dann gehen wir am nächsten Tag verkatert noch weiter. Oh. und da ist es auch so, dass ich eigentlich, also er hat immer so zwei, drei Arbeiten, wo er dann vorher sagt, oh, die will ich unbedingt sehen. Und ich weiß nichts. Mhm. Ich komm da völlig blank hin und guck mir alles an. Und wenn ich dann merke im Nachhinein, dass mich irgendwelche Dinge noch beschäftigen, dann gucke ich eigentlich erst nach, wer hat das gemacht, worum ging es, was ist die Idee, was ist die Story. Und manchmal gab es dann Arbeiten, wo ich danach dann noch mehr gedacht habe, so, oh, krass, noch viel geiler die Idee. Und es gab halt Arbeiten, wo ich gedacht habe, ja, okay, das ist auch so das, was ich gesehen habe und was mir irgendwie gefallen hat und so. Und das, so muss, also jetzt nach meiner Definition oder meinem Gefühl, so muss Kunst ja eigentlich auch funktionieren, dass die im besten Fall irgendwas in dir auslöst, was dir die Lust macht, dich noch mehr damit zu beschäftigen, als dass du schon vorher mit dem ganzen Wissen irgendwie angetrabt kommen musst, um das alles irgendwie einordnen zu können.
Ja, manchmal ist es aber auch geil, wenn man so eine Arbeit kennt und irgendwo gesehen hat und sich darauf freut und dann sieht man die in real, dann ist es natürlich so, boah, ja, krass. Ja, natürlich. Aber das ist einfach halt, das goldene Kalb macht man dann halt draus. Ne? Man überhöht so, was ja letztendlich auch nur ein Gegenstand ist, so wahnsinnig aufgeladen. Das ist halt so Religionsersatz dann bei mir oder so. Und dann pilgert man sozusagen hin zu einer Künstlerin, die einem gefällt oder sowas. Also beides ist toll, aber natürlich ist es am geilsten, wenn man irgendwo hingeht und sich nicht kennt. Also ich gehe gerne irgendwann nach Venedig zur Biennale. Ja. Ich war tatsächlich auch da und habe mir nichts angeschaut mal, weil ich nur getrunken habe. Also es war der Vorsatz immer da, aber es waren halt so viele Partys zur Eröffnung und so. Very embarrassing. Da sind auch oft Arbeiten dabei, wenn ich dann durch die Giardini gehe, da finde ich oft, sind Sachen und dann flasht es mich halt total weg so und wenn ich neue Künstlerinnen entdecke, das ist unglaublich toll. Ja. Ich gehe dann auch immer so rum mit so einem Notizding, weil ich dann sofort so viele andere Ideen kriege dadurch oder mir denke so, boah, das will ich auch mal machen oder so. Was ist interessant zu tun? Ja.
Du hast mal in einem Interview, als du gefragt wurdest, ob es auch irgendwas gibt, was du sammelst, hast du gesagt, ja, deine eigenen Arbeiten und du wirst die bei dir zu Hause, hättest du so eine Petersburger Hängung, wo du immer deine eigenen Bilder anguckst und so. Also ich finde das finde ich so interessant, weil man ja denken würde, dass man sich gerade, wo man zu Hause ist oder wo man lebt oder wo man sein Alltagsumfeld hat, dass man sich da mit Dingen umgibt, die einen irgendwie so inspirieren, die einen auf andere Ideen bringen oder so. Aber dann, wenn man sich quasi immer nur durch sich selber inspiriert, ist das dann, hört das dann irgendwann auf, oder?
Du Nils, es gibt ja das Internet. Und das Internet ist unendlich. Das Internet ist unendlich. Nee, das mit dem eigene Sachen sammeln, ich male halt einfach viel und muss die auch irgendwo zum Trocknen aufhängen. Und dann ergibt sich das halt irgendwie auch so. Und dann hängt das halt irgendwie zu Hause. Und manche Sachen mag ich auch total gern. Ich habe so eine krasse Beziehung zu denen, ne? Ich habe die erschaffen und dann will ich die halt auch irgendwo sehen. Mhm. Und deshalb hängen die zu Hause alle. Und die Inspiration, die findet auf vielen Wegen statt. Ich bin mal eigentlich immer ganz froh, wenn dann eine Zeit lang nicht so viel stattfindet, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach die ganze Zeit so viel funkt im Hirn. Mhm. Muss da irgendwie Struktur und Ordnung reinkriegen. Mhm. Aber das kommt, also aufhören tut Inspiration nie, glaube ich, wenn man neugierig ist, oder? Da findet man immer irgendwas. Ich hatte tatsächlich Angst, dass mir die Ideen irgendwann ausgehen. Während dem Studium, ich dachte, man ist so eine Schatztruhe und dann hat man vielleicht so 2, 3 tolle Sachen in sich.
Das kennt, die Angst habe ich beim Schreiben zum Beispiel auch immer.
Ja, it's not gonna happen, Nils, wirklich. Ich glaube, klar, kann man mal sowas richtig Geiles landen. Das Schlimme ist ja auch beim Schreiben, finde ich, ich hasse ja Schreiben. Und gleichzeitig finde ich, das ist auch so das Allerkrasseste, was man machen kann, ist Schriftstellerin sein oder halt Autorin. Man sucht und sucht und sucht und man kann so voll Glück haben und dann kommt es einfach schnell was Geiles. Oder man zermartert sich einfach wochenlang and it's not gonna happen. Und man kann es nicht beeinflussen so. Die geilsten Arbeiten, die ich gemacht habe, waren einfach so 5 Minuten Byproducts. Ja. Und die habe ich nicht geplant gehabt. Und das wurmt mich auch total, dass ich das nicht kontrollieren kann. Also es wär geil, das kontrollieren zu können so. Gute Einfälle zu haben, Inspiration zu finden, sofort.
Aber ist das vielleicht die wahre Aufgabe einer Künstlerin, herauszufinden, wie man das forcieren kann?
Nee, das ist ja dann eigentlich auch schon Neoliberalismus, oder? Also wenn man so die ganze Zeit sich so selbst optimiert in die Richtung, dass man immer so geile Dinger rausballert so. Und ich kann es total verstehen. Ich denke mir auch so, nein, ich will so richtig ein Konzept haben im Kopf, wie man so geile Dinger entwickeln kann und will nicht irgendwie im Jahr 500 Arbeiten machen, von denen 480 schlecht sind. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt meine Arbeitsweise. Ich muss das alles entstehen lassen und dann schauen wir halt nachher mal, ob irgendwie das Bestand.
Das halte ich jetzt auch für eine übertriebene Quote.
Was meinst du?
Bei deinen Arbeiten.
Naja, whatever. Dann, nee, aber du verstehst du grundsätzlich, was ich meine. Die sind dann nicht schlecht, aber das ist dann schon irgendwie auch okay. Und manche sind dann danach so bam. Und es gibt auch KünstlerInnen, die ich total schätze, die machen irgendwie eine Arbeit im Jahr, aber die ist so brutal gut. Ne? Und die Arbeiten sind nicht faul, sondern es ist halt oft viel Vorbereitung auch und so. Es ist einfach dann so brutal gut. Ich denke mir so, wie macht denn ihr das? Mhm. Nicht mir, vielleicht sollte ich meine Ideen länger ruhen lassen oder so. Aber dann wird's, ich will das irgendwie dann machen und zack und raus und weiter und das nächste. Es liegt mir, glaube ich, einfach mehr so zu arbeiten. Aber es ist halt auch total anstrengend.
Naja. Ja, aber ich glaube, das sind einfach so unterschiedliche Ansätze zu arbeiten, die aber alle auf eine Art funktionieren. Also ich glaube, man kann nicht die Arbeitsweise von, ich habe das auch oft, wenn ich andere AutorInnen sehe, wie die schreiben oder was die für eine Disziplin haben, oder dann lese ich auch Bücher darüber. Es gibt ein ganz tolles Buch von Stephen King über das Schreiben zum Beispiel.
Oh, really?
Und ja, das heißt, glaube ich, sogar auch über das Schreiben. Mhm. Und der erzählt hat, dass der jeden Tag, der macht wirklich 9-to-5, der setzt sich um 9 an seinen Schreibtisch und der hat so einen Zettelkasten, da hat der so auf, weiß ich nicht, 50 Zetteln sind da drin, wo so 50 Ideen drauf sind, und dann zieht er jeden Tag eine raus, sagt, oh, jetzt schreibe ich hier mal dran weiter. Oh, und dann schreibt er bis 17 Uhr und dann macht er zu und geht wieder runter. Und dadurch, deswegen kommt von dem auch jedes Jahr 8 Bücher raus, so in etwa. Aha. Und das ist natürlich so super produktiv, und da denke ich auch mal so, boah, diese Disziplin hätte ich auch wahnsinnig gerne, aber ich werde sie niemals in diesem Leben haben. Ich werde immer nur auf Deadline funktionieren können, und das ist einfach, das ist dann so eine Illusion, von der muss man sich dann verabschieden.
Aber das ist ja auch classy, oder so AutorInnen, die fangen erst dann zu schreiben an, wenn der Tag der Deadline ist.
Naja.
Also ich bin ja, ich schreibe ja inzwischen auch wieder so ein bisschen, aber mir sind Deadlines ganz wichtig und ich will das dann auch abgeben, aber ich erfahre halt dann immer mehr so, alle SchriftstellerInnen, vergiss es so, du musst denen einfach eine Deadline sagen, die Wochen vor der wirklichen Deadline ist,
absolut.
Sonst passiert es nicht. Und ich kann auch, also ich gehe ja jeden Tag schon ins Atelier und arbeite und probiere mir das geordnet zu machen. Ich wollte jetzt im neuen Jahr alles geordnet machen. Ich wollte Dienstag und Donnerstag, wollte ich meine Büro- und Brainstorming-Tage haben, wo ich halt erst das Büro mache und dann so mit Ideen rumwusel und Mindmaps mache und so, weil das muss ich einfach dann irgendwie auch strukturieren. Und dann wollte ich Montag, Mittwoch, Freitag wollte ich meine Maltage haben, wo ich wirklich dann auch malen kann. Samstag wollte ich jetzt immer frei machen und Sonntag wollte ich meine Mal- und Musiktage haben, weil ich gerne mehr Musik in meinem Leben haben will.
Ja.
Aber es funktioniert halt leider nicht so gut. Also mit dem Samstag freimachen, das geht schon einigermaßen, aber so.
Hast du schon mit dem wichtigsten Tag geschafft?
Was?
Hast du ja schon mit dem wichtigsten
Tag
geschafft?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist wirklich wichtig, so einen Tag frei. Genau, aber das mit dem Malen, also ich schaff's dann, es kommt ständig so Bürokram rein. Also mit dann und Anruf, es funktioniert echt nicht so gut.
Nein.
Aber ich wünsch's mir auch sehr, dass da mehr Struktur drin ist. So, weil oft ist es mittlerweile so, dass ich halt bis spät nachmittags irgendwie Büroscheiß mache und dann fange ich zu malen an und dann male ich halt bis um 12 oder 2 und dann ist es halt einfach wirklich ganze Zeit arbeiten. So, und das ging mir halt dann so auf, so in den letzten Jahren, so seit 2018, 19 plötzlich so, fuck, es ist einfach ein wenig anderes noch da. So, du musst echt mal anders eine Struktur reinkriegen.
Ja.
Aber Stephen King, ja, das ist schon sehr diszipliniert.
Aber
sehr
Struktur
geordnet.
Ist auch, also ich glaube, ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich damit abgefunden habe, dass für mich Struktur eine Illusion bleiben wird. Ich habe einfach mein ganzes Leben lang immer mal wieder versucht, in gewisse Abläufe irgendeine Struktur zu etablieren oder reinzubringen. Ich bin da anscheinend nicht für vorgesehen.
Ich finde ja schon, also du bist ja natürlich auch strukturiert, du hast Termine und dann musst du da hingehen. Also ich finde ja schon, also für meine Verhältnisse bin ich auch total strukturiert.
Ja.
So, also ich, aber
ja, aber man guckt ja dann immer zu Leuten auf, die so richtig so den Tag so durchgetaktet haben sozusagen und immer denkt so, wow, das ist ja, das, also ich kaufe mir Terminkalender, ich lade mir Termin-Apps runter, To-Do-Apps, was auch immer, ich versuche alles Mögliche, aber wenn ich so eine To-Do-App habe und mir dann so okay, was muss ich heute schaffen, dann denke ich so, hä, okay, dann schreibe ich jetzt Sachen auf, die ich sofort abhaken kann. Dann komme ich mir auch wieder wie ein Cheater vor.
Ah,
irgendwie
echt,
so.
Das machst du. Naja. Ich arbeite tatsächlich mit so einer App, anders funktioniert es nicht mehr. Also ich habe so eine App und die App, das war am Anfang, ich habe die jetzt so seit 1,5 Jahren oder 2.
Ja.
Und am Anfang war es wirklich so, die hat mich komplett zerfetzt. Die hat so mein Leben diktiert, weil ich natürlich alles schaffen wollte, was da drin ist.
Ja.
Inzwischen bin ich gut mit dem Rumschieben. Aber es hilft mir zumindest so, dass ich nichts vergesse oder nicht oft oder so, weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, ich bin so reingeworfen worden in dieses solo-selbstständige Künstlerin-Sein. Plötzlich muss ich so ein Business auffahren und war so, hey, what? Wie soll ich denn das jetzt machen?
Ja.
Und dann halt auch Hefte und mit 1000 Zetteln immer und so. Und das ist natürlich alles sehr zerfladelt dann irgendwie in alle Richtungen sozusagen. Und mit dieser App, mir hilft es tatsächlich schon, mich zu strukturieren.
Ja.
Aber ich scheiße auch auf voll vieles mittlerweile und denke mir so, ja, das machst du mal anders und dann, ja. Aber es geht tatsächlich, ich weiß nicht, wie andere Leute das hinkriegen ohne. Also für mich ist es wirklich eine Unterstützung.
Ja.
Manchmal habe ich auch Quatsch drin stehen, den ich dann schnell abhaken kann, aber das ist auch gar nicht mehr das geile Gefühl. Es ist wirklich wie so ein Notizbuch, so Reminder, don't forget.
Ja, ja, bei mir ist mittlerweile so, dass quasi die komplette Produktionsfirma Zugriff auf meinen Kalender und können da Sachen eintragen und ich muss nur reingucken.
Das ist geil.
Ja, und auch meine Frau kümmert sich tatsächlich auch um viele meiner Termine und sagt irgendwie so, du musst da und da hin und so. Also weil ich ganz viel einfach, ich krieg's einfach, aber es ärgert mich auch total und ich mach's auch nicht aus Boshaftigkeit oder aus Faulheit oder so, ne? Also was man ja Leuten immer unterstellen könnte, so, ja, reich mal ein bisschen zusammen, dann kriegst du das auch hin, müssen das die Leute nicht für dich machen. Aber mein Gehirn kriegt das einfach nicht gebacken.
Ich kann's total verstehen. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen so Probleme manchmal mit meinem Partner, weil der auch sehr unstrukturiert ist. Und ich das Gefühl habe, hey, ich muss mir so viel Mühe geben, mich so zusammenreißen, um eine pünktliche Person zu sein und um eine zuverlässige Person zu sein, um halt sozusagen einfach sich zu strukturieren wie ein erwachsener Mensch. So. Und er hat halt auch große Schwierigkeiten damit. Das provoziert mich wahnsinnig.
Da muss ich sagen, Pünktlichkeit, das kriege ich alles schon hin mittlerweile. Ne? Pünktlichkeit und auch, ich halte auch Termine ein. Also ich schreibe mir jetzt manchmal auch irgendwie selber Termine irgendwie in den Kalender rein und so. Das kriege ich alles hin, aber es gibt trotzdem so ein übergeordnetes Gefühl von Struktur. Ich habe einfach überhaupt keinen strukturierten Tagesablauf. Mhm. Und da denke ich manchmal so, ich beneide Leute, die das haben. Also,
aber du arbeitest auch von zu Hause aus. Genau. Nur. Ich glaube, das ist auch schwierig. Ich habe ja auch ein Atelier, wo ich arbeite, wegen dem Malen, weil das halt einfach stinkt, das kann man zu Hause nicht machen. Hm. Aber ich brauche einen zweiten Ort und das ist für mich total wichtig, dass ich ins Büro gehe sozusagen. Ja. Und dass ich zumindest die Struktur, auch wenn ich dann da sitze von, keine Ahnung, 10 Uhr vormittags bis 12 Uhr nachts, ich habe trotzdem wieder einen anderen Ort, an den ich zurückgehe. Mhm. Ich schlafe zwar dann auch sehr oft im Atelier, weil ich mir denke, hey, so fuck it, du musst morgen früh wieder da sein, das pennst du halt hier. Aber ich probiere es nicht einreißen zu lassen. Und das hilft mir schon, also so künstlich von außen, sich das selbst eine Struktur zu geben oder dann halt Termine irgendwie auch so vormittags zu legen, dass ich halt auch aufstehe, weißt du? Ja. Sonst, wenn man halt so selbstständig ist und vor sich hin wuselt, das ist ja auch total schwierig, einfach zu zerfasern. In den Tag rein zu zerfasern. Ja.
Das kann ich sehr, sehr gut. Das Bild, das wir unseren GästInnen immer hinstellen. Bei dir, wie gesagt, habe ich sehr lange überlegt, wen können wir dir da hinstellen? Wer könnte eine Inspiration für dich sein? Oder wer ist irgendwie so in der Nähe? Und ich wollte dir vor allem keinen Typen hinstellen, weil es ja einfach genug Typen in der Kunst gibt. Und deswegen habe ich mir für dich die Guerilla Girls ausgesucht.
Yes.
Von denen habe ich mal ein paar Arbeiten in Washington im Museum gesehen und fand das mega gut. Und habe gedacht, weil die ja auch sehr politisch sind, aber gleichzeitig auch, finde ich, einen guten Humor auch mitbringen in ihren Arbeiten, dass es da vielleicht eine Schnittmenge zu dir gibt.
Ja, da ist auf jeden Fall ganz große Vorbilder.
Vorbilder?
Ja. Naja, die sind halt irgendwie, die haben schon ein bisschen einen heiligen Status, würde ich sagen, in meinem feministischen Künstlerin-Bubble-Kreis, weil die halt irgendwie so auf Missstände aufmerksam machen, weil das Geile halt auch ist, sozusagen die Schnittstelle von Kunst und Aktivismus, die da irgendwie schön sich mischt, ja. Und ich wäre gern Teil von ihnen, aber man weiß ja nicht, wie man da reinkommt.
Nice.
In die Guerilla Girls. Und es gibt ja, ich bin zwar nicht Mitglied da, aber es gibt ja in Österreich zum Beispiel die Burschenschaft Hysteria. Mhm. Kennst du, oder? Mhm.
Das, genau. Stefanie Sargnagel und so. Ne?
Genau, ja. Und Lydia Heider, mit der ich an der Volksbühne auch jetzt zusammenarbeite, die sind da Munkeltmann-Mitglieder. genau, und das finde ich ist so ein bisschen eine Form von Kunst und Aktivismus. Obwohl sie ja schon sagen, sie meinen das einfach komplett ernst.
Naja.
Also, for real.
Naja.
So, genau, das finde ich auch, ist auf jeden Fall was sozusagen entstanden ist in den letzten Jahren, wo ich das Gefühl hatte, da waren die Guerilla Girls auf jeden Fall auch Vorbilder, vielleicht, maybe. Ja.
Man merkt das ja in Interviews immer, dass dir sozusagen die politische Komponente oder gesellschaftspolitische, jetzt nicht parteipolitisch, so wie Beuys, der die Grünen mitgegründet hat.
Das war eh okay. Kennst du das Lied, das geile?
Sonne statt Regen.
Ja, love it, ja. Okay.
Also, dass es dir auch um so eine gesellschaftspolitische Komponente geht, weil du dich auch sehr für Feminismus einsetzt. Du hast ja auch Texte geschrieben, zum Beispiel für einen ganz wunderbaren Text, aus dem du auch online vorliest. Ich lese es kurz ab, damit ich es nicht falsch sage. Und wie wir hassen. Ein Buch mit 15 Hetzreden gegen das Patriarchat. Und da hast du auch einen Text für geschrieben, den du auszugsweise vorliest online, der extrem lustig ist. Ich habe sehr, sehr lachen müssen. der wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute auch provoziert und aufregt und so. Der ja tatsächlich auch sehr aktivistisch ist auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, Weil ich gegen Hoden hate, meinst du? Und
das
gegen
fand ich,
Salzburg
das mit den Hoden
hate.
Konnte ich sogar verstehen. Also ja. Ich finde Hoden auch wahnsinnig hässlich.
Gegen was hate ich denn noch? Yoga?
Ja, du hatest vor allem, was mir am besten gefallen ist, dass du gegen Ananas hatest. Und
das stimmt gar nicht, Nils. Ich liebe Pizza Hawaii. It's a secret. Ich liebe Pizza Hawaii abgöttisch.
Aber es ist so lustig, wie du gegen Ananas hatest.
Ja.
Und die Ananas wird auf dem Grab eurer Kinder wachsen.
Ja, genau, die
und so.
Ananas.
Aber es ist ja, ich meine, es ist ja tatsächlich auch ein lustiger Text. Man merkt ja, dass du da einfach so einen Rundumschlag machst und über Dinge hatest, über die sich gut haten lässt.
Es ist tatsächlich so, Lydia Heider, mit der ich auch in der Volksbühne arbeite, ganz viel, die hat es herausgegeben und die hat mich gebeten, ich soll doch, die gibt dieses Buch heraus, ob ich nicht einen Text schreiben will. Und ich hatte seit der Schule keinen Text mehr geschrieben. Und es war wirklich schwer. Ich habe dann mich halt hingesetzt und vor allen Dingen so loshaten. Ne? Ich hatte das vorher auch noch nie gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und es ging tatsächlich mit Katzenhaten. Das war der erste Abschnitt, den ich dann geschrieben hatte. So gegen Cat-Content konnte ich dann irgendwie plötzlich haten. Weil es gab so eine Person auf Insta und die hat immer ihren fucking Cat-Content. Und das hat mich so krass genervt irgendwie. So Katzen, Katzen, Katzen. Und damit ging es los und dann konnte ich mich so reinfinden. Und gegen manches lässt sich einfach gut haten und es ist mir aber auch egal. Oder ja, Hoden können ja auch was ganz Schönes sein, wenn man sie ordentlich pflegt, Männer. Dann
ja, aber es gibt kaum Hoden, die im Alter schöner werden.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist einfach, es kommt dann die Schwerkraft dazu.
Chirurgie.
Dann haben wir den Salat.
Chirurgie.
Ich habe ja Sprunghoden,
ja,
praktischerweise. Die verschwinden immer so in der Leiste.
Ah, okay, krass, sind die dann ganz weg?
Ja, das ist dann einfach leer. Und dann wird's, dadurch wird's straff.
Aber tut auch nicht weh.
Na, tut nicht weh. Kann man dann immer so leicht, vorsichtig kann man die so runterdrücken.
Springen die also während dem Laufen rein? Oder
nur manchmal
so,
je nachdem wie man sitzt oder geht oder so, sind die dann, okay. Also die springen jetzt, die macht jetzt nicht so boing oder so, sondern die flutschen dann so hoch in die Leiste und dann sieht man die nicht mehr.
Hier so?
Nee, das sieht man gar nicht bei jedem Leiste.
Ah, weil
ist ja
Leiste
überall,
ist ja unten, ne? Genau.
Das sieht man dann nicht, aber dann ist sozusagen der Sack leer.
Ah, krass. Und, ja, ich hab so flache Brustwarzen. Ja. Das nennt man, widerliches Wort irgendwie, Eulennester. Glaube ich, Eulennester, weiß ich ja. Und die gehen so nach innen, ne? Also
die
das
Brustwarzen.
Ist, ja, so ein bisschen wie so ein Warzenhof, der so ein bisschen verkrutzelt ist. Und dann geht der so nach innen und dann kommt dann auch schon mal raus.
Naja,
aber genau, I feel you.
Na.
Bruder.
Aber es gab auch damals, als ich Kind war, meine Mutter hat das dann irgendwie mitbekommen, hat die irgendwie beim Arzt gefragt, ob man das jetzt operieren, weil das kann man operieren so. Mhm. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, aber, also können wir machen, aber ist einfach nur kosmetisch. Mhm. Und deswegen wird das nie gemacht, deswegen habe ich es bis heute. Mhm. So.
Okay.
Ja. Aber deswegen kann ich auf jeden Fall immer, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich bin auch so ultra übertrieben empfindlich an den Hoden.
Du meinst, also, die tun dir einen Gefallen und springen dann sozusagen
wahrscheinlich,
in den Leib zurück.
Die sind es einfach nicht so gewohnt, immer so exponiert zu sein, weil die sich immer wieder so oft zurückziehen.
Ja, spannend.
Ja, wie bin ich da jetzt abgebogen?
Wir haben über Hodenhassen geredet und du wolltest aber sagen, dass deine Hoden was Besonderes sind. Und das erkenne ich an. Ich erkenne die Straffheit deines Hodensackes an. Doch, du wolltest durch die Blume sagen, dass deine Hoden was Besonderes sind.
Nein, ich war doch, mir ging es um den Ananasabschnitt. Ich fand den Ananasabschnitt
okay,
so schön.
Reden wir wieder über Ananas.
Der hat mir so gut gefallen. Aber du hast mir sofort den Wind aus den Segen genommen, weil du gesagt hast, dass du eigentlich Ananas magst. Mm. Und jetzt kann ich da gar nicht mehr andocken. Diese Sache. Was ich auch interessant finde, in einem anderen Interview, das habe ich mit dir gesehen, da hast du dich extrem darüber, naja, also extrem nicht, aber da hast du dich sehr darüber aufgeregt. Man hat schon gemerkt, dass es da eine Verletztheit und eine Art Wut gibt über deine Zeit in Österreich oder wenn du mal in Österreich warst, in Wien oder so, dass du immer Piefke genannt wirst. Man wird ja als Deutscher in Wien Piefke genannt. Mhm. Und du hast gesagt, dass dich da jeder so nennt, und zwar nicht nur so Leute, bei denen es einem egal ist oder wo man so denkt, naja gut, okay, sondern auch, also ich zitiere dich jetzt mal aus dem Gedächtnis, dass du auch von linken, aufgeklärten Leuten Piefke, einfach andauernd Piefke genannt wurdest und dich das total nervt.
Naja, nicht alle Piefke, das wäre jetzt, dass wir darüber reden und wenn das jetzt Leute aus Österreich hören, das fänden die auch schon wieder total deutsch, dass man darüber redet und dieses Wort Piefke verwendet. Na, es ist halt so präsent, dieses du bist Deutsche. Und ich bin halt so genervt, weil ich in Bayern auf dem Land schon wegen dem Hochdeutsch sprechen, dann ausgrenzt wurde. Dann gehe ich nach Österreich, dann gehe ich noch in die Stadt, dann bin ich hier vom Land, dann gehst du nach Österreich, dann bist du irgendwie die Deutsche. Und ich denke mir so, ihr nervt mich so mit euren blöden Grenzen. Aber es ist ja schon auch fast cute auch wieder, weil die, mein Freund kommt auch aus Österreich und wenn dem, wenn ich dem irgendwie sage, das bist du da auch AOK-versichert, das bist ja fast Deutscher, ist so, nein, ich bin kein Deutscher. Also es ist schon immer so, wenn die gar nichts mehr haben, Hauptsache sie sind keine Deutschen, so. Und ich habe auch gelesen, woher das kommt, nämlich hat, glaube ich, die SPÖ sozusagen das im Wahlkampf benutzt, in den Nachkriegsjahren, um halt sich abzugrenzen, so wie waren nicht die Nazis, ne? Ja. Und ich glaube, da, das ist halt so ganz stark hängen geblieben irgendwie. Und mich nervt's halt aber irgendwie, wenn so Leute, von denen du es einfach nicht denkst, die auch wirklich so No Nation, No Border mäßig drauf sind, dann sagen so, bitte, ich bin noch keine Deutsche. Ich glaube, das sind halt ganz viele negative Eigenschaften, die dem dann irgendwie anhaften, so.
Ja, verstehe.
Und es ist aber nervig halt einfach, ne, wenn du eigentlich das Gefühl hast, da ist so viel Gemeinsamkeit und dann ständig auf diese Unterschiede so gepocht wird.
Ich hatte nur die ganze Zeit gedacht, dass das so, dass einem das so egal wäre. Also ich habe es ja nicht erlebt, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich habe dann immer gedacht, so, naja, dann sollen mich doch nennen, wie sie wollen. Also das ist ja so eine Kabelei im Wiener Schmäh, den Deutschen immer Piefke zu nennen und so.
Das ist halt so eine Grenze zwischen der Kabelei und zwischen dem beleidigend werden, ja, und zwischen dem, vielleicht dann denke ich mir manchmal, okay, vielleicht bist du einfach auch schnell gekränkt. Aber es nervt mich einfach und manchmal ist es dann auch wirklich kränkend, wenn das ständig herausgestrichen wird und ich finde, da findet schon auch eine reale Ausgrenzung auf eine Art irgendwie statt. Mhm. Auch von Österreichern, die irgendwie im Ausland leben, also in Berlin leben zum Beispiel, da findet schon immer so statt, so eine, wo ich das Gefühl habe, das ist dann schon, die müssen sich schon immer als was ganz Besonderes irgendwo fühlen, egal wo sie sind, was sie leider auch sind, das ist ja das Schlimme irgendwie, also ich finde ja wirklich auch, ich liebe ja Österreich total und ich liebe auch die WienerInnen ganz sehr, aber gleichzeitig hasse ich sie eben auch.
Das ist aber, glaube ich, so geht's, glaube ich, sogar den WienerInnen selbst mit sich selbst.
Ja, Wien heißt Wien. Es gibt ein T-Shirt von Martin Grande, das ist ein ganz toller Künstler auch. Das heißt, da steht drauf, Wien heißt Wien. So ist es auch. Ja.
Nochmal also ein bisschen auf die Sachen zurückzukommen, die du jetzt gerade vor allem aktuell machst. Du hast ja mit deinem Freund zusammen, mit deinem Partner zusammen auch, wie nennt man das, ein Künstlerduo gegründet, mit dem ihr auch, glaube jetzt diese Woche auch was hier in Berlin an der Volksbühne gemacht habt, da in diesem Pavillon. Ne?
Genau, im Sternschuppen heißt der. Ist der Pavillon rechts
in der
Volksbühne.
Ich wusste übrigens nie, dass dieser Pavillon einen eigenen Namen hat.
Hat er auch, der existiert auch erst seit der Spielzeit jetzt.
Ah ja, okay.
Genau, René Polish ist es wichtig, das ist so ein Laden für Hoch- und Trinkkultur.
Ja.
Genau, das heißt, es sind Ausstellungen im Sternschuppen. Das macht eben Valentin Wagner, mein Partner, zusammen mit Samuel Casata. Wir treiben den und es war eine Lücke frei und dann haben, wir heißen Spazi Spezial. Weil es ist ein Spazi wird sich gern genannt in Bayern und Österreich. Und da hatten wir eine kurze Ausstellung jetzt, genau. Und wir arbeiten aber auch zusammen. Ich habe den Toten Salon im Roten Salon, je letzten Freitag im Monat. Da arbeiten wir auch zusammen als Spazi Spezial. Genau. Und jetzt machen wir bald auch noch Musik.
Wie ist das denn, wenn man in der Kunst mit seinem Partner zusammenarbeitet? Funktioniert das gut oder nervt es manchmal?
Also irgendwie reden wir ja eh die ganze Zeit nur über Kunst, weil er ist auch Künstler oder studiert noch. Aber also ich finde es gut, weil es irgendwie dem Ganzen nochmal mehr Ebenen gibt oder man halt irgendwie zusammen auch was kreiert.
Ja.
Und das finde ich toll. Es nervt auch dahingehend, weil natürlich die ganzen Mechanismen, die man miteinander hat, so, dass ich ständig halt alle Verantwortung an mich reiße, mich dann drüber beschwer und er ist so und ich bin so, das verdichtet sich dann halt so im Zusammenarbeiten. Du wirst es ja selber kennen irgendwie, dass ich so Sachen oft mir denke, so, ey, jetzt schlage ich dich an die Wand so. Und wir hatten auch irgendwie sehr viel zusammengearbeitet und jetzt hatte ich auch erstmal so irgendwie eine Pause gebraucht, Wally auch und jeder macht irgendwie so seinen eigenen Stuff und dann findet man wieder zusammen. Aber ich meine, wir leben zusammen in der Wohnung, es geht halt auch irgendwie schnell.
Es geht ja quasi auch die ganze Zeit um die Sache.
Ja, genau. Ja. Deshalb hat sich das so formiert.
Du hast mal erzählt, du willst, dass so viele Leute wie möglich deine Arbeiten kaufen, weil du so viel Geld wie möglich machen willst, weil du so unabhängig wie möglich sein willst, um machen zu können, was du willst. Gleichzeitig hast du in anderen Interviews gesagt, die Arbeiten, die du gemacht hast, die bedeuten dir so viel, dass du sie nicht loslassen willst. Wie kann man diesen ganz offensichtlichen Konflikt irgendwie lösen?
Mit Geld. Also, es gibt tatsächlich Arbeiten, die ich eigentlich nicht hergeben mag, mehr. Es ist immer leichter, wenn die Arbeit noch frisch ist, sie los abzustoßen.
Weil du noch keine Bindung dazu aufgebaut hast.
Genau. Ja. Schlimm ist es bei Sachen, die länger bei mir zu Hause hängen, weil ich einfach dann echt eine Bindung habe. Und dann sage ich halt auch einfach so, die verkaufe ich jetzt nicht. Aber ich mache jetzt irgendwie, was haben wir vorher gesagt, 480 arbeiten im Jahr.
84 für den Mülleimer und 20 werden ausgestellt.
Also ist schon okay. Ich finde es schön, wenn es Leute haben, wo ich das Gefühl habe, die haben einen Bezug dazu und die lieben das halt auch irgendwie sehr.
Ja, das hast du mal erzählt, du magst so Sammler, die sich das so absparen, sich eine Arbeit von dir kaufen zu können.
Das Absparen war gar nicht so gemeint, aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn jemand halt da wirklich so das unbedingt haben will oder sich so total krass drüber freut, weil natürlich einfach Geld eine Rolle spielt, dass das für mich halt einfach auch was Schönes ist, dass ich weiß, okay, das Baby ist gut aufgehoben da.
Na.
Ja.
Du hast auch gesagt, dass quasi die für dich die Kunstsache erst anfing, ernst zu werden oder ein Lebensmodell zu werden, als du angefangen hast, dich auch zu präsentieren, also auf Instagram deine Arbeiten zu zeigen und stattzufinden und dich als Künstlerin auch öffentlich zu positionieren und sichtbar zu machen und so, dass das vorher irgendwie nicht so, vorher war es halt kompliziert und ab dem Moment fing das an, dass du das eben auch leben konntest und damit irgendwie auch arbeiten konntest.
Genau, es waren Sichtbarkeit und finanzielle Aspekte, es geht ja Hand in Hand ganz oft. Ich habe da lange gewartet, weil mich das so genervt hat, wenn alle immer so am Handy hingen und Instagram und habe dann einen Account gemacht und habe mal Bilder draufgeladen und dann plötzlich ging das halt so erstmal sacht los. Und dann haben Leute das wieder gesehen und haben irgendwie gefragt, hey, willst du nicht da und da ausstellen in irgendeinem Foyer von irgendeinem Kino? So ist es dann halt, ne? Aber dann macht man das irgendwie alles und für mich hat das einfach schon so eine Wende bedeutet tatsächlich, nachdem ich da in München hockte und einfach alles so durch hatte und dann war es so, okay, what am I gonna do now?
Ja.
Und auch wenn es auch ein scheiß Tool ist gleichzeitig, Instagram, also einfach, weil es halt total, ich muss voll aufpassen, was ich da poste, ne, weil einfach auch total harmlose Sachen, wo du wirklich Vierecke drauf hast und einfach nichts siehst und die da seit Jahren drauf sind, weggelöscht werden. Man hat ja wie so einen Account dann, ich glaube, die zählen so ein bisschen mit, wie oft du jetzt schon gegen die Regeln verstoßen hast und ich muss halt auch ständig Angst haben, dass mein Account gelöscht wird tatsächlich von Instagram.
Ist ja krass.
Genau, und das ist für mich aber einfach, da geht's ja irgendwie nicht um nichts, da geht's einfach wirklich um mein Geschäft sozusagen.
Ja.
Und ich finde es so krass, dass irgendeine Firma die Macht hat, das zu tun, weil die haben ja keine Richtlinien, die sagen immer Gemeinschaftsrichtlinien und ich denke mir so, Leute, und dann erlauben sie es in der Story doch wieder zu posten, aber im Feed nicht oder umgekehrt. Also das ist halt, da sitzen halt irgendwelche armen Socken, die das ganz schnell entscheiden müssen, aber für mich bedeutet es leider sehr viel, also es ist total absurd, was für eine Macht eine Firma da hat. Und ich finde es ganz schrecklich. Und ich wünschte, es gäbe irgendwas anderes, wo man sozusagen, man kann ja sogar auf Instagram so Kanäle anmelden, wo es um Geburt geht oder so.
Ja.
Ne? Warum geht das nicht bei mir oder bei anderen Künstlerinnen, die so ähnlich arbeiten? Ich verstehe es einfach nicht.
Na. Also wenn du dich als Künstlerin positionierst, dann bist du natürlich auch sozusagen Teil dieses Kunstmarktes, den es jetzt gibt. Und sind das nicht irgendwie anstrengende oder crazy times, so wie der Kunstmarkt heutzutage funktioniert? Also jetzt, es gibt einfach, finde ich, was man so mitbekommt am Kunstmarkt, gibt es einfach mittlerweile Sachen, ich komme auch wirklich nicht mehr mit. Also Stichwort NFTs ist ja zum Beispiel so der Super-Nightmare, weil man überhaupt nicht, was ist jetzt los, was kauft ihr da, worum geht's? Man kapiert es einfach gar nicht mehr. Und so kann einem das ja durchaus auch gehen, wir sind ja noch ein bisschen fast eine Generation, dass man da irgendwie als Künstlerin irgendwie denkt, man muss jetzt auf Instagram einen Account machen, wo irgendwie Mark Zuckerberg sagt, das Foto, das Bild ist okay, das Bild ist nicht okay. Da denkt man doch so, ey Leute, das ist doch, was soll das denn alles?
Aber überleg dir mal.
Also wir sind halt so Boomer, möchte ich damit sagen.
Du sagst, du bist Boomer. Ich, technisch gesehen, habe ich irgendwo mal gelesen, dass ich noch ein Millennial bin gerade. Sind genau und nicht die 7 Jahre.
Okay, ja,
aber ich glaube, ich habe auch sehr viel Boomer-Mentality so. auf jeden Fall.
Vom Landleben.
Was?
Das kommt vom Landleben.
Glaubst du? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Crazy Times, vorher warst du halt drauf angewiesen, dass dich dann der und der Kurator sieht und den kennst. Und vorher musste man sich, glaube ich, halt anders Sichtbarkeit verschaffen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sich da so viel verändert hat. Es hat sich vielleicht viel beschleunigt und verdichtet durch das Internet.
Ich glaube auch.
Ja.
Aber war das nicht irgendwie ein... Ja, also es ist jetzt auch schwierig zu sagen, was schlechter oder was besser ist. Aber da hat man irgendwie das Gefühl von so einer... Da findet so eine große Kuration statt, die irgendwie dafür sorgt, dass am Ende die aufregendsten Künstler stattfinden oder die aufregendsten Arbeiten gesehen werden. Und jetzt hat man so das Gefühl, es wird so random ab einem gewissen Punkt.
Das ist aber einfach, glaube ich, nur dein Gefühl oder das Gefühl vielleicht von dir, weil man so ständig sieht.
Ja.
also ich weiß nicht, ob es random ist, was dann tatsächlich in Institutionen und Museen und Galerien stattfindet. Der tolle Aspekt ist halt einfach, du kannst es selber machen und dir Sichtbarkeit verschaffen. Mhm. Also du kannst da Arbeit reinstecken und es hat hopefully eventually ein Outcome. Ich meine, bei mir ist es auch glücklich natürlich, dass ich Arbeiten habe, die sich sehr dafür anbieten und sehr eher Boom machen. Da, wenn du feine Tuschzeichnungen machst, ist halt ein bisschen schwierig so. Ja. Und eine Auswahl findet ja trotzdem statt. Also dich sehen vielleicht Leute anders, aber trotzdem sehen das und sagen, hey, kann ich mal ins Atelier vorbeikommen oder so. Ja. KuratorInnen. Und dann findet es auch statt. Aber klar ist nicht so eine Person, die viele FollowerInnen hat, automatisch dann irgendwie gute Kunst oder so.
Hat man als Künstlerin Angst, das war etwas, was mich mal wahnsinnig fasziniert hat, als ich mit einem Galeristen unterhalten habe, der gesagt hat, es gibt so Sammler, wenn die einen Künstler super finden oder eben nicht oder dem irgendwie vielleicht sogar auch schaden wollen, dass sie dann so eine Ausstellung von dem einfach aufkaufen und der dann halt einfach nicht stattfindet irgendwie so. Also weil die dann in den Keller packen und dann ist er erstmal unsichtbar.
Ach wirklich, und die wollen den damit schaden dann? Ja. Oh wow, das ist ja krass.
Das fand ich voll krass.
Ja, das ist
also man ist diesem Sammlermarkt ja so ausgeliefert, ja, als Künstlerin.
Man kann natürlich trotzdem sagen, so, man macht das nicht. Also ja, da gibt es irgendwie so Geschichten mit einem Künstler.
Ja gut, wenn man geerbt hat oder so.
Ja, aber so taktisch gesehen ist natürlich dann eine Galerie auch dafür da, die dann sagt so, mach das aus dem und dem Grund, machst du das nicht. Mhm. So. Ja. Oder du gibst jetzt nicht für diese Auktion ein Bild her, weil dann, das sind halt Mechanismen, da muss dich halt sozusagen jemand beraten und beschützen.
Ja.
Auf eine Art. Aber klar, wenn du dann irgendwie die Scheine siehst auf dem Tisch, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, so, nee, mach ich nicht. Aber das wusste ich nicht, dass das so passiert, dass jemand dann in den Keller packt auch und sagt, okay, ich hau das Geld auf den Tisch, weil ich will nicht, dass der stattfindet. Wow.
Das fand ich auch eine gruselige Vorstellung.
Total. Also gemein einfach. Total. Gemeines Geld.
Super, ja, gemein.
Fuck. Naja, auf der anderen Seite, wenn du dann echt so richtig reich bist, ich will ja hauptsächlich halt mein Haus in der Toskana, ne?
Ja.
Whatever, so. Soll das in den Keller packen und dann male ich vor mich hin in der Toskana und habe ein glückliches Leben. Das ist auch okay. Das
aber dann malst du nur noch so Zypressen und sowas.
Oh ja, geil, Zypressen. Und aber oder einfach fühle mich einfach so free innerlich und so ruhig, dass ich nur noch so weiße Leinwände habe mit dann so einem Strich oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass man einfach so, ja. Das wäre geil.
Aber kann ich mir bei dir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass dich das schnell langweilen. Glaubst du nicht, dass dich das schnell langweilen würde?
In der Toskana zu hocken und zu painten? Mhm. Nee. Auf keinen Fall. Nee, gar nicht. Ich glaube, es wäre einfach wunderschön. Aber ich sehe es ja jetzt, wenn ich jetzt im Sommer dann da nach Italien gehe, 5 Monate, dann werde ich ja sehen, ob es mich langweilt.
Ja, 5 Monate reicht, glaube ich, noch nicht zum Langweilen, aber so.
Forever, meinst du?
Ja, wenn du so 1-2 Jahre da bist, kommt, glaube ich, irgendwann der Punkt, wo du denkst so, naja gut, ich weiß jetzt, was hier morgen ist.
Na, man muss halt vielleicht coole Leute mitnehmen oder man muss halt dann einfach ab und zu nach Berlin fahren.
Ja.
Oder?
Oder du machst sowas wie es gibt doch diese Villa in der Toskana, wo KünstlerInnen immer so Stipendien kriegen, um dann da irgendwie
Villa Massimo.
So, genau. Mhm. Du machst dann auch so eine private Villa Massimo, wo du dann so
das
immer wieder.
Geil. Nee, junge, oh, obwohl, ja.
Du machst dann so einen kleinen Teil, baust meinetwegen den Schuppen aus oder so,
ja,
dass man da auch so autonom leben kann und lädst immer wieder junge KünstlerInnen ein, die da irgendwie so für 2 Monate arbeiten dürfen.
Ja, voll. Das gibt's, glaube ich, auch mehr solche Leute, die solche Sachen machen. Ja. Auch in Brandenburg zum Beispiel.
In Brandenburg?
Ja. Also es gibt Leute sozusagen, die dann irgendwelche Höfe aufkaufen oder alte Bahnhöfe und dann sagen, hey, it's boring alone, wir machen so eine Residency. Du kannst dich bewerben, dann kannst du ein paar Monate hier mit uns leben.
So, eigentlich ganz
ja,
cool.
Das wär schon ein guter Plan eigentlich. Ja.
Na. Dann bewerbe ich mich auch, wenn du das
ich nehme mich sofort.
Ja, hol dir ein Feuer. Dann musst du schnell zurückkommen, um dich zu verabschieden.
Ja, okay.
Ich würde mich auch freuen, wenn wir noch 800 Jahre reden würden. Du musst unbedingt wiederkommen und nächstes Mal ranken wir dann die besten Take That Songs zum Beispiel.
Oh yeah.
Was war das eigentlich mit der Kelly Family? Du hast dann in einer dieser Stories noch so eine brave Autogrammkarte von, ich glaube, Angelo gezeigt.
Die hatte ich irgendwo.
Warst du Kelly Family Fan?
Natürlich war ich Kelly Family Fan. Und meine Schwester und ich, weiß noch, wir saßen in der Badewanne und hatten diese CD und haben gedacht, bis auf einen sind das alles Frauen. Und das hat mich dann ultra reingeflasht. Wie alt war ich denn da? Auch 11 oder so. Dass das halt Männer sind mit so ganz langen Haaren. Ja.
Die erste genderqueere Band.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall, würde ich so sagen.
Mega gut. Es gibt ja von Bernd Begemann das schöne Lied Kelly Family Feeling zusammen mit Sophie Reuss, wo er singt, du und ich, wir haben das Kelly Family Feeling, gammelig, aber zusammelig.
Oh, wow.
Das ist sehr, sehr niedlich.
Schön.
Sophia, ich fand das super aufregend, dieses Gespräch. Ich habe mich mega gefreut, dass du gekommen bist. Ich fand das super, super interessant. Es hat einen riesigen Spaß gemacht, mit dir über diese ganzen Sachen zu reden. Und ja, ich würde mir wünschen, dass du ganz bald wiederkommst. Dieses Jahr ist Documenta, vielleicht treffen wir uns nach der Documenta wieder. Und gehst du auch zur Documenta? Weiß ich nicht. Interessiert dich das überhaupt?
Ja, ich gehe dann durch, mach so, ja, wir fahren zusammen und machen dieses Ja, Ja, Nein, Nein Ding.
Ah ja.
Das ist gut.
Ja, absolut. Gehen
wir durch, so nach Gefühl quasi.
Genau.
Ja, ich werde auf jeden Fall hinfahren.
Dann kann ich mir danach alles von dir erklären lassen zum Beispiel.
Ach
oder so.
Gott,
oder wir
nee, das kannst du auch nicht.
Was wir am besten fanden.
Ja, genau.
Und schwärmen uns gegenseitig von den interessanten Sachen vor.
Und von den schlechtesten Sachen. Das macht immer, also lästern macht schon auch echt krass viel Spaß.
Na, das stimmt. Lästern ist auch wichtig.
Aha.
Ich gehe immer in Köln, fast immer ins Museum Ludwig. So die ständige Ausstellung, da gibt es so ein paar Sachen, die ich mag, die ich mir dann immer angucke, so immer die gleichen Bilder sozusagen, immer die gleichen Arbeiten. Und manchmal sind ja auch die Sonderausstellungen ganz gut. Und einmal war ich da bei der, wie heißt der nochmal, Matthew Barney, diese Cremaster
Cycle, die sind
genau.
toll.
Da liefen ja die Filme den ganzen Tag hintereinander und so. Und dann waren so ein paar Objekte aus den Filmen ausgestellt. Das war auch eine super Ausstellung.
Den finde ich auch ganz, ganz toll. Ja, das hat mich auch, nämlich ganz am Anfang meines Studiums auch kennengelernt, Matthew Barney.
Ja.
Und dachte mir so, boah, solche Filme machen. Und dann habe ich so mein allerersten Film, aber der ist total trashig geworden. Aber so Matthew Barney, ja, einer der Großen auf jeden Fall, ja.
Ich kann mich an eine Szene erinnern, da saß ich irgendwie, die hat so 20 Minuten gedauert, wo so 5 Cadillacs in so einem Foyer ein Auto die ganze Zeit zu Schrott fahren. Die setzen immer wieder zurück. In der Mitte steht ein Auto und diese 5 Autos kommen aus allen Richtungen und fahren immer wieder gegen das Auto, bis das nur so ein kleiner
Haufen
Schrott ist.
Geil, oder wenn du so ein Budget hast, dass du solche Dinge durchziehen kannst.
Das ist nämlich das Geile bei dem.
Ja, es ist halt immer eine Budgetfrage, wie arg man auffangen kann, ja, auf jeden Fall.
Was ich noch fragen wollte, also wo du in München studiert hast, bei deinem Professor Stefan Huber, bei dem du in der Klasse warst, der macht das ja nicht mehr und dann ist so ein Buch rausgekommen, wo so ihm zu Ehren irgendwie so ein Wörterbuch, bla bla bla, wo so ganz viele Fotos von seinen diversen Klassen drin waren, was die so für, gemacht haben mit ihm und so. Und da habe ich auch so ein paar Fotos mit dir gesehen und ihr habt euch auf einem Berg etwas von Reinhold Messner erzählen lassen.
Das war eine Ausstellung sogar dort. Was war denn da, Reinhold Messner? Also ich habe da gar nicht mitgemacht bei der Ausstellung, aber die Klasse, Huber hat irgendeinen Bezug zu Reinhold Messner und dann war da die Klasse und haben da Arbeiten gemacht. Das war eine sehr schöne Ausstellung.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob er persönlich da war. Das ist ein Museum da, glaube ich, oder?
Keine Ahnung, also als würden die alle auf dem Berg sitzen.
Ja.
Und dann stand halt Reinhold Messner da und hat irgendwie doziert.
Zur Eröffnung oder so war das.
Ja.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das war noch so zu wilden, wilden, wilden Zeiten mit viel Wodka damals. Ja, lange her.
Ist ja auch sehr kalt auf so einem Berg, da muss man sich ja auch von innen warm halten.
Ja, genau.
Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen
bist. Danke dir, Nils.
Ich fand's mega cool. Danke, Wenzel, dass du heute unser Producer warst.
Danke für den Kuchen, lieber Wenzel.
Sehr gerne.
Stimmt, danke für den Schoko-Schock. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss.
Tschüssi.
Die Nils Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg-Erfahrung.